Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now? Hello, P. Cyril.
Hallo, Timeless.
Und hallo an unsere Zuhörerinnen zur Folge 15 vom Schlüsseltechnologie-Podcast.
50.
Was habe ich gesagt?
15.
Ah, klassischer freudscher Versprecher. Ich wünschte, ich wäre nochmal so jung.
Genau. Damals 2021, das können wir uns heute alle gar nicht mehr vorstellen.
Ja, Entschuldigung, ich wollte sagen 50. Ich habe es doch hier oben stehen, da habe ich mich wohl vertan.
Ja, genau. Wir haben nur noch 14 bis zur nächsten Rundenzahl.
Okay, ja, ich sehe.
Nee, aber in manchen Kulturen wird ja 50 auch als eine runde Zahl angesehen. Deswegen machen wir heute ein bisschen was Schmissiges. Ich bin heute früh auf dieses Wort gekommen und habe dann auch so überlegt, wann ist eigentlich das letzte Mal, dass ich schmissig gesagt habe? Das muss auch schon antike Vorgeschichte sein. Aber sowas machen wir heute. Wir gucken uns heute das Jargon-File an. Mhm. Also die Jargon-Datei auf Deutsch vielleicht. Aber ich glaube, wir werden nicht viel deutsche Sachen erzählen hier heute.
Okay, heute ist der Begriffserklärungspodcast.
Ja. Genau.
Meine Frau benutzt das Wort schmissig gelegentlich, fällt mir dazu ein.
Okay. Sehr gut. Also jemand hält das Wort am Leben für uns, hält es warm.
Ja.
Damit es dann in solchen Situationen für uns bereitsteht, wie das Wörter so tun. Das Jargon-File ist beschrieben in seiner eigenen Einführung als ein umfassendes Kompendium des Hacker-Slangs, das viele Aspekte der Hacker-Tradition, der Folklore und des Humors beleuchtet. Also sagt dasjenige natürlich auf Englisch, aber ich habe es hier mal übersetzt, so als kleinen Einstieg. Wir werden auch gleich anfangen, was mit dem Begriff Hacker. Aber die Herkunft davon ist, glaube ich, so hauptsächlich das MIT AI Lab. Also MIT und ich glaube auch so ein bisschen die Universität Berkeley in Kalifornien. Mhm. So die, ich will nicht sagen die einzigen, aber so zwei der wesentlichen Keimzellen für diese ganze Informatikforschung in den USA. Und natürlich die USA sind halt an der Stelle die führende Nation gewesen, relativ von Anfang an. Nachdem wir ja mit Konrad Zuse, wie wir in dem Intro ja mal hören, so einen der Pioniere haben, was so diese programmierbare Schalltechnik angeht. Und natürlich auch schon einige Namen davor. Das müssen wir vielleicht auch mal irgendwann abhandeln, so diese wirkliche Frühgeschichte von Computern. Aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Dann hat man einen großen Meilenstein in UK, also in Großbritannien natürlich, mit Bletchley Park und diese Maschinen von Alan Turing, die im Zweiten Weltkrieg die Enigma angegriffen und geknackt haben. Mhm. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg und dann im Kalten Krieg, in der Ära des Kalten Kriegs, dann hauptsächlich das Ganze in den USA vorangetrieben mit den wesentlichen technischen Entwicklungen und natürlich auch den entsprechenden Unternehmen, die daraus entstanden sind, die man heute noch kennt. Und ja, kulturgebend in diesem Sinne für diese Hackergemeinde war hauptsächlich am MIT dieses AI Lab, also das erste Forschungszentrum, was sich mit künstlicher Intelligenz befasst. Das ist natürlich total passend, weil künstliche Intelligenz gerade dieses Jahr wieder der absolute Hype ist und überhaupt, und hast du nicht gesehen, und jetzt die ganze Welt verändern wird. Und ob es das tun wird, ist eine Sache. Ob das dann so sozial verträgliche oder gewollte Änderungen sind, die sich daraus ergeben, das ist abzuwarten. Da bin ich, glaube ich, mehr skeptisch als mit dem Einfluss, den die technische Entwicklung haben wird. Aber das soll auch hier nicht das Thema sein. Das AI Lab am MIT damals, das war natürlich eine andere Epoche. Diese ganze KI-Entwicklung hat mehrere Phasen durchlaufen, die so mal so 20-Jahres-Zyklen waren. Es gab in den 60er Jahren gab es so diesen Anstoß. Das war damals Marvin Minsky, der das hauptsächlich aufgebaut hat, also diese ersten Forschergruppen am MIT. Und da gab es so mal eine legendäre Sommerkonferenz in den frühen 60er Jahren, wo man dann so, oder so eine Sommerschule, also quasi so in der Semesterpause quasi, kommen dann halt da die Forscher und Studenten irgendwie hinkommen und können sich dann halt, das ist halt so das Format einer Sommerschule, dann mit welchen bestimmten Themen befassen. Und er hatte halt mal so gesagt, ja, so als ein Pionier der Informatik, so, wir machen jetzt mal hier was zu künstlicher Intelligenz, das könnte vielleicht einen ganzen Sommer füllen.
Möglicherweise,
hat das Problem, glaube ich, ein kleines bisschen unterschätzt. Ich glaube auch so ein bisschen daraus basierend halt, dass man natürlich mit Intelligenz damals halt sowas verbunden hat wie Schachspielen. Und das hat sich ja dann relativ schnell gezeigt, dass das nicht mal das große Problem ist unbedingt. Das ist dann auch verewigt worden als Minskys Gesetz. Oder ich weiß nicht, ob es Minskys Gesetz heißt, aber irgendwie sowas eine Art. Ich glaube, jetzt werfe ich gerade was durcheinander. Wenn es jetzt könnte was anderes sein. Siehst du, das haben wir nicht vorrecherchiert. Das mache ich jetzt hier aus dem Stegreif. Aber es gibt, ich glaube, das ist nach jemand anderem benannt. Das können wir eventuell noch rausfinden im Schnitt oder so weiter. Es gibt so ein Gesetz, dass die Sachen, die wir für Intelligenz halten, mit dem Computer relativ einfach zu machen sind, weil das halt sowas wie logische Ableitungen und Rechnungen und sowas sind. Und das ist halt relativ einfach. Aber was dann halt schwierig ist mit dem Computer, ist sowas wie Motorik. Und das ist ja auch eigentlich nicht überraschend, weil das neurale Netz des Menschen braucht im Prinzip fast ein ganzes Jahr, um überhaupt irgendwie zu verstehen, wie diese Muskeln funktionieren. Also um irgendwie, wenn man sich so ein neugeborenes Kind anguckt, da sitzt quasi das Gehirn, sitzt da in seinem Kasten drin und drückt mal alle möglichen Knöpfe, die es so verbunden hat. Alle möglichen Kabel, die es da so vorliegen hat, werden mal in die Vermittlung reingesteckt und dann werden mal so ein paar Signale durchgeschickt und dann wird geguckt, was dann da irgendwie für Zuckungen rauskommen und dann irgendwann erkennt das Gehirn dann die Muster. Das dauert dann auch nur wenige Jahre, bis dann dieser ganze Bewegungsapparat irgendwie in einer plausiblen Art und Weise bewegt werden kann. Also dass dann halt ein Kind auch kontrolliert seine Hände verwenden kann oder sowas. Das ist ja eigentlich Wahnsinn, dass das irgendwie geht, aber halt, ja, weil wir es halt jahrelang quasi nichts anderes trainiert haben als nur das und dann halt noch so ein bisschen Sprache nebenan, ja, whatever.
Ja, ich muss sagen, das ist so eine Sache, ich habe das bei meinem eigenen Kind beobachtet, das ist schon auch eine beeindruckende Sache mit diesem Gehirn, also man kann zum Beispiel alleine, ich weiß nicht, irgendwie so Kleinkinder, die können in den ersten paar Wochen zum Beispiel keine Farben wahrnehmen, sondern die können nur Kontraste wahrnehmen. Ja. Also das ist halt was, was man aktiv testen kann an so einem Kind. Ne? Da nimmt man sein eigenes Kind auf den Arm und nimmt irgendwie in einer hellen Umgebung einen hellen Gegenstand oder einen dunklen Gegenstand und dann sieht man, wie das Kind da mit den Augen folgt und so. Und diese Entwicklung ist unglaublich diffizil und es dauert schon beeindruckend lang, bis so ein Kind eine Art Bewusstsein entwickelt für sich selbst. Also bis so ein Kind merkt, dass es eine eigene Entität ist. Und es dauert noch länger, bis das Kind begreift, dass nicht alles, was es sieht, jeder andere auch gesehen hat und umgekehrt.
Ja.
Also das ist schon sehr beeindruckend. Und wenn man da jetzt irgendwie künstlicher Intelligenz das beibringen möchte und sich fragt, ob die irgendwann mal ein Bewusstsein erreicht, ich bin da immer recht skeptisch, auch wie man das eigentlich bemerken will.
Ich verweise ja auch auf diverse Vorträge, die auf dem Kongress gehalten wurden. Wenn wir jetzt schon in der KI-Diskussion drin sind, dann machen wir es gleich mal richtig. weil wir haben noch nicht genug Material für diese Folge. Auf dem Kongress, also auf dem Chaos Communication Kongress, der Jahresendveranstaltung des Chaos Computer Clubs, gibt es immer Vorträge. Jetzt dieses Jahr steht der 37C3 an, also der 37. Kongress, nachdem jetzt 3 Jahre Corona-Pause war.
Gucken, wann das hier veröffentlicht wird. Ich glaube, da ist es dann nicht mehr aktuell.
Es könnte schon durch sein, ne? Wir sind doch schon im neuen Jahr mit den Veröffentlichungen. Das kann durchaus sein, ja. Das habe ich jetzt natürlich nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich finde jetzt nicht schnell genug die Episodenliste,
um das Veröffentlichungsdatum
zu sehen. 1.2.24, okay, also es ist schon gelaufen, der 37C3, wenn ihr das hier hört. Das ist aber nicht der Punkt, denn es geht ja eher um vorgangene Vorträge und ich glaube auf dem 34 oder 35C3 war mal Charles Stross da, der ist so ein Science-Fiction-Autor, hat dort die Keynote gehalten und der hat dieses Argument ausgebreitet, was ich jetzt gleich machen werde. Und ich habe aber dasselbe Argument auch schon auf einem früheren Kongressvortrag, ich glaube auf dem 32C3 von Joscha Bach gehört. Dass KI ja zwei Sachen enthält. Also wenn man wirklich künstliche Intelligenz haben will oder wenn man quasi das nachbauen will, was ein Gehirn macht, dann ist halt das, was so konventionell mit Intelligenz, mit KI gerade verbunden wird, ist maschinelles Lernen. Also diese im Prinzip Mustererkennung, wenn man es auf ein Wort runterbrechen will. Und ich meine, das, wie gesagt, diese Vorträge sind jetzt schon ein paar Jahre alt. Das war so der Diskurs über KI damals, dass das halt alles Mustererkennung ist. Also quasi man gibt der KI halt 100 Milliarden Bilder von Katzen und 100 Milliarden Bilder von Hunden und dann kann die KI halt daraus lernen in Anführungszeichen halt, also maschinelles Lernen halt anwenden darauf, um halt zu verstehen, wie man zukünftige neue Bilder unterscheiden kann in Katzen oder Hunde. Und also dementsprechend ist es halt, lernt das die KI halt das Muster Katze von dem Muster Hund zu unterscheiden. Und sowas gibt es dann halt in allen möglichen Variationen. Also auch sowas wie eine Spracherkennung ist natürlich auch eine Mustererkennung, die Sprache als auditives Muster. Und jetzt halt haben wir es mit generativer KI zu tun, wo dann halt das vielleicht auch etwas reduktive Argument ist, dass es halt auch alles nur, es gibt jeder diesen Begriff, der die Runde macht, Stochastic Parrot, also stochastischer Papagei, der quasi nur die Muster wiedergeben kann, die er in seinen Trainingsdaten mal gesehen hatte. Es ist natürlich dann beeindruckend, quasi auf welcher Ebene das Ganze irgendwie ablaufen kann, aber es wird da keine Intelligenz im engeren Sinne unterstellt, sondern halt nur diese Mustererkennung. Und was das Argument, was Joscha und Charles da aufmachen, ist, dass künstliche Intelligenz halt noch eine zweite Sache unbedingt enthalten muss, damit es halt wirklich in irgendeiner Form analog ist zu dem, was das Gehirn macht, nämlich ein Motivationssystem. Also man muss ja den Mustern quasi irgendwie eine Art von, also man muss diesen ganzen Mustern, die halt aus der Wahrnehmung heraus erwachsen, dann irgendeine Motivation noch hinzufügen. Das kann dann halt, das ist jetzt vielleicht bei diesen generativen KI-Systemen, die man jetzt gerade hat, halt in irgendeiner Form so eine, halt die Programmstruktur, die der Mensch dann drumherum baut, um das, was da in diesem neuralen Netzwerk so rumköchelt. Also dass halt mit diesen Ausgaben von dem neuralen Netz dann halt irgendwas gemacht wird, das erfüllt diesen Zweck. Aber es ist ja nicht dem künstlichen Intelligenzsystem intrinsisch unbedingt. Und das ist halt, was auch mit den Menschen passiert quasi. Man hat halt diese Wahrnehmung, da können Muster erkannt werden und sowas. Aber was dann halt mit diesen Mustern gemacht wird, das erfordert halt irgendwie so ein Motivationssystem. Und das ist ja dann auch das, was im Zweifelsfall bei Menschen dann erstmal auf relativ primitiven Impulsen basiert. Also sowas halt von wegen, ich habe halt hier irgendwie so einen Impuls in meinem, irgendwie so einen Nervimpuls, der kommt an, oder wahrscheinlich auch irgendwie eine komplexere Struktur als nur ein Impuls, der sagt Hunger. Und ich habe dann halt so ein Motivationssystem, was dann halt mich dazu anhält, irgendwie ein Muster zu finden, wie ich irgendwie diesen Hunger reduzieren kann. Also zum Beispiel nehme ich irgendwie Essen in den Mund stecke und dann sehe ich dann, dass da irgendwie bestimmte Synapsen feuern und danach geht dann das Hungersignal weg und dann motiviert mich das halt irgendwie, diese Art von Essen öfter in den Mund zu stecken. Und so geht das dann halt weiter entlang der Hierarchie der Bedürfnisse. Aber im Wesentlichen halt hat man dieses Motivationssystem, was einen dazu antreibt, halt irgendwie bestimmte Dinge zu machen und halt diese Mustererkennungsfähigkeiten einzusetzen auf eine hoffentlich weise Art und Weise. Und das Argument, was die machen, ist, das ist halt auch die Sache, vor der Leute Angst haben. Also, dass man halt so eine KI hat und die hat dann halt so ein Motivationssystem und das ist dann halt total wild. Ne, dieses klassische Beispiel ist dieser Paperclip-Maximizer, was dann so als theoretisches Konstrukt gegeben wird, so als Gedankenexperiment. Wenn wir jetzt so eine hochintelligente KI bauen, aber die hat leider, die ist halt von einem Büroklammernhersteller programmiert und hat leider als einziges Ziel, möglichst viele Büroklammern herzustellen und überfällt dann halt die ganze Welt und transformiert die komplette Masse der Erde in Büroklammern, die dann durchs All schweben. Und da wird dann halt argumentiert, dass das eventuell für die Menschheit nicht zielführend sei.
Ja.
Also für die Aktionäre der Büroklammern-Firma vielleicht, aber das ist eine andere Sache. Aber das ist ja genau der Punkt, weil die beiden meinen dann so, ja, dieser gefährliche Teil mit dem Motivationssystem, das haben wir bereits, nennt sich Großkonzern. Oder halt allgemein jede größere Institution, die halt aus mehr als einer Handvoll Menschen besteht, also so, dass sich die Menschen dann nicht mal alle persönlich kennen, funktioniert dann nach bestimmten Regeln und diese Regeln tendieren dazu, dann halt so ein Eigenleben zu entwickeln und halt so ein eigenes Motivationssystem zu sein. Das sieht man in der Politik, in der Wirtschaft, in Religion und so weiter, dass sich diese Motivationssysteme, die dann halt, in denen die Menschen quasi nur noch wie Neuronen agieren, also wie einzelne Aktoren in dem größeren System, dass die sich dann irgendwie so ein bisschen verselbstständigen und wir alle als einzelne kleine Menschen stehen so davor, fragen uns, wie wir das Ding jetzt noch irgendwie eingefangen bekommen und sind uns nicht so richtig sicher, wie überhaupt. Und von daher, ja, ist von KI eigentlich dann, wenn man jetzt diese deprimierende Sicht zu Ende denkt, ist dann halt im Wesentlichen nur zu erwarten, dass wir ein neues dysfunktionales Motivationssystem bekommen, was die Älteren ersetzt. Und das nennt sich dann, glaube ich, Fortschritt.
Okay. Ich muss jetzt mal nochmal aus dem Topic rausspringen. Dein Recording läuft, oder?
Ja.
Gut, in Ordnung. Ich werde ein paar Aussetzer und ein paar Zerrer drin, aber das ist ja gut. Okay.
Kein Problem. Genau, lass uns mal wieder on track kommen, nachdem das jetzt eine leichte deprimierende Wolte war am Anfang. Nee, wir waren beim MIT AI Lab gewesen. Wie gesagt, MIT und Berkeley sind, glaube ich, so diese beiden wesentlichen Stellen, die auch das Jargon-File selber als Quellen angibt für diese ganzen Begrifflichkeiten, die dort aufgelistet sind. Ja, es haben dann Leute halt angefangen zu sehen, dass in diesen Forschergruppen sich offenbar ein eigener Jargon herausbildet und dass man den nochmal katalogisieren könnte, so als zeitgeschichtliches Dokument. Das ist dann über die Jahre und Jahrzehnte passiert. Die Version, die wir hier verlinkt haben, die zuletzt von Eric S. Raymond noch gepflegt wurde, ist zuletzt aktualisiert 2003. Und ich glaube, so die wesentlichen Einträge sind so aus den 70ern bis 90ern, weil zu der Zeit diese ganze Hackergemeinde noch relativ isoliert war vom Mainstream-Zeitgeist. Also gerade in den 2000er Jahren haben wir dann gesehen, dass diese ganze Diskussion über Technik und sowas dann immer mehr in den Mainstream reinkommt. Dann hat man dann in den 2010er Jahren auch sowas wie die Fernsehserie Big Bang Theory und sowas und allgemein dann auch so eine Tendenz, dass diese ganze Nerd- und Geek-Kultur ein bisschen salonfähiger geworden ist. Vielleicht auch durch sowas wie den Erfolg von Comicfilmen und so weiter und so fort. Und ja, natürlich auch durch den Siegeszug des Internets als Kommunikationsmedium haben sich ein paar von diesen sprachlichen Marotten, die halt in diesen relativ kleinen Subkulturen hier rumgegeistert sind, dann auch verbreitert in die allgemeine Welt. Aber dieses Jargonfall präsentiert so ein bisschen eine Zeitkapsel für diese Phase, für die ich eigentlich auch schon zu jung bin. Und
ja, das Interessante ist ja, dass durchaus ein paar Sachen aus dem Jargonfall sozusagen zu regelrechten technischen Bezeichnungen geworden sind.
Ja.
Ne? Also das ist ja eigentlich die Leistung darin, oder das Interessante daran. Ja.
Ich habe ja zum Beispiel, wir haben ja eins von diesen ersten Beispielen, was ich verlinkt, ist das Beta. Und das ist natürlich auch so ein Wort, was so total in den Mainstream reingegangen ist, so halt Software im Beta-Status, also quasi die schon, was vielleicht heutzutage Early Access genannt werden würde, zumindest was Spiele angeht, aber es gab ja gerade so in den 2010er-Jahren gab es so einen Trend, dass irgendwie jede Webseite irgendwie Beta an ihr Logo reingeschrieben hat, um wie zu zeigen, wie toll und hip sie ist, weil sie noch nicht mal richtig fertig sind, sondern sie müssen so dringend die Welt revolutionieren, dass sie unbedingt mit ihrer coolen Web-App an den Start müssen, dass sie das dann alles raushauen, auch bevor die ganzen Fehler irgendwie ausgebügelt sind und so weiter und so fort. Ja. Und sich das dann wie ein Preis vor sich hertragen. Und aber auch dieser Eintrag Beta hier in dem Jargonfeld ist auch ein guter Punkt, um ein Content Warning zu geben, was ich glaube, ich werde in diesem Podcast auch noch nicht gemacht haben. Ich habe das hier in die Shownotes schon so reingeschrieben. Das Jargonfeld ist absolut ein Produkt seiner Zeit und einer männlich weiß dominierten Subkultur mit entsprechend teils unsensiblen Begriffsbildungen und Nutzungsbeispielen. Ich habe auch so ein bisschen, werden wir jetzt hier einige Sachen durchsprechen werden, ich habe so ein bisschen gefiltert, die Begriffe, wo ich so dachte, naja, das muss jetzt wirklich nicht sein, dass wir das jetzt noch irgendwie weiterverbreiten heutzutage. Da ist doch vielleicht heute eine andere Sensibilität da, was sexistischen oder rassistischen Duktus und so angeht. Es ist jetzt nicht, dass es davon trieft so richtig, aber naja, wie gesagt, es ist halt eine, wie ich es ja schon gesagt habe, eine männlich-weiß dominierte Subkultur. Und damals war halt diese Problemverständnis noch ein anderes, als es heute der Fall ist. So als etwas leichtes Beispiel habe ich halt hier Beta genommen. Also die erste Definition ist die man halt so erwartet. Mostly working, but still under test. Usually used as in Beta. In the real world, hardware or software systems often go through two stages of release testing. Alpha in-house and Beta out of house. Beta releases are generally made to a group of lucky or unlucky trusted customers. Also halt, dass man halt sagt, die Software ist eigentlich, was die Funktion angeht, ist jetzt alles schon irgendwie da, aber wir wissen noch nicht, ob alle Fehler ausgemerzt sind, aber wir geben es schon mal ein paar Kunden, dass die schon mal testen können, ob denen das irgendwie so gefällt, was wir hier machen und ob wir vielleicht noch irgendwelche Korrekturen daran vorzunehmen haben. Also und das ist ja an und für sich keine schlechte Motivation. Wie gesagt, das wurde dann halt ein bisschen übertrieben in den 2000er, 2010er Jahren und vielleicht heute auch noch, je nachdem, wo man hinkommt. Die zweite Definition hier ist dann anything that is new and experimental, was auch jetzt noch nicht, ist auch noch okay, aber dann das Beispiel halt. Als Beispielsatz wird hier angegeben, his girlfriend is in Beta. Also seine Freundin ist im Beta. Means that he is still testing for compatibility and reserving judgment. Und ich weiß ja nicht, also, ich meine, es ist okay. Es ist glaube ich, jetzt nicht so, es ist nicht komplett schlimm. Also es ist halt so eine total technische Formulierung, was das Ganze so ein bisschen kurios macht, sage ich mal.
Ja.
Er testet seine neue Freundin noch auf Kompatibilität, aber das Es hat so einen Beigeschmack von Objektifizierung, wo ich dann so denke, also man hätte auch ein anderes Beispiel nehmen können. Aber
ja, gut. Ist halt so eine interessante Frage. Erstens, da sind wir wieder bei der Zeit, ne, aus der das kommt.
Und ja,
dann
genau.
Ist das halt irgendwie so eine technische Umschreibung für die Frühphase einer Anbahnung einer Beziehung vermutlich oder sowas in der Art. Ja.
Ja.
Okay. Ja.
Nee, also genau, also ich das würde ich halt als Content Warning an der Stelle geben, wenn man sich auch dieses Glossar anguckt, was wir auch verlinkt haben. Dann wird man einige Begriffe finden, wo man sagen würde, naja, das ist, wo man vielleicht ein bisschen in Fremdschämen reinfallen könnte. Ich werde jetzt hier nicht das komplette Jargonfall so unterschreiben, aber es ist, wie gesagt, eine interessante Zeitkapsel und ein paar Begriffe kann man sicherlich auch heute noch zur Anwendung bringen. Und der erste davon ist natürlich das Wort Hacker oder Hack. Oder auf Deutsch wird man dann auch Hacker oder Hack sagen. Hier ist auch Hack wird eingeführt. Das ist ja alles ein bisschen hier wie ein Wörterbuch aufgemacht, natürlich auch. Hier ist gleich als erste Anmerkung bei Hack dran: very common. Und man hat dann hier 9 verschiedene Definitionen.
Ja.
Da ist auch unter anderem die Sache drin, die man, oder nee, bei Hacker ist dann die Definition drin, die man so als Hacker heutzutage kennt. Die ist hier markiert als deprecated. Das war ja so der Anspruch, den man verbreiten wollte, dass das eigentlich ein Begriff ist, den man so nicht verwenden wollen würde. Und zwar a malicious meddler who tries to discover sensitive information by poking around. Also ja, die Definition, die Leute halt kennen, wenn sie das Wort Hacker hören im normalen Sprachgebrauch, so in den Massenmedien und sowas. Sowas wie ein Hackerangriff zum Beispiel. Also ein bösartiger Angreifer, der versucht, aus einem Computersystem oder anderswo sensitive Informationen rauszukratzen. Das haben wir alles besprochen in der Folge, die nach uns kommt, in der 51. Wir haben ja die Reihenfolge geändert, wo es um Ablauf eines CT-Angriffs gehen wird, die aber bereits aufgezeichnet ist, deswegen kann ich das jetzt in der Vergangenheitsform sagen. Das ist so was, was halt Leute als Hacker so allgemein bezeichnen im weit verbreiteten Sprachgebrauch. Von dieser Definition wollte man sich distanzieren. Hier steht dementsprechend auch, the correct term for this sense is cracker. Wurde dann versucht, einen Alternativbegriff zu definieren. Ja, wie gesagt, die Allgemeinheit hat das leider nicht so aufgegriffen in der Art und Weise. Ein Hacker ist hier definiert.
Eine Sache noch. Deprecated fiel gerade das Wort. Also deprecated ist ein Wort für abgelehnt oder überholt, veraltet.
Also, genau, überholt, veraltet, ja, deprecated, ja. Das ist auch so ein Wort, was sehr viel im IT-Sprachgebrauch ist, ja, richtig, weil wahrscheinlich ständig alte Sachen als überholt angesehen werden und dann abgeschafft werden sollen und so weiter und so fort. Es ist ja eine notorisch schnelllebige Branche, in der wir uns hier unten bewegen.
Genau.
Auch auf eine Art und Weise, die ich nicht immer gutheißen kann. Genau, der Hacker an sich ist hier definiert als a person who enjoys exploring the details of programmable systems and how to stretch their capabilities, as opposed to most users who prefer to learn only the minimum necessary. Also die meisten Nutzer wollen halt nur das Wissen, was sie brauchen, um ihre Aufgaben zu erledigen. Und der Hacker an sich ist halt jemand, der tiefer geht und vielleicht erstmal initial völlig nutzloses Wissen ansammelt darüber, was in diesen Systemen vor sich geht. Und man kann schon sehen, das ist ja genau der Winkel, den wir hier mit unserem Podcast verfolgen.
Ja.
Ich meine, realistischerweise, die meisten Zuhörer hier müssen nicht wissen, wie ein Garbage Collector intern funktioniert. Aber wir erzählen es trotzdem, denn vielleicht stößt das ja auf Interesse. Das macht euch dann nach dieser Definition alle zu Hackern. Herzlich willkommen im Club. Hier ist auch ein Verweis auf ein RFC, RFC 1392, das Glossar für Internetnutzer, wo dann eine alternative Definition gegeben wird, also eine ähnliche Definition. A person who delights in having an intimate understanding of the internal workings of a system, computers and computer networks in particular. Also wo es sogar noch erweitert wird, es muss nicht mal um Computer gehen, sondern es geht darum, halt ein detailliertes Verständnis zu erlangen von einem System. Was genau auch immer das sein kann. Das könnte dann auch heißen, sowas wie wie jemand, der jetzt einfach mal das Interesse entwickelt, ich will wissen, wie die Wasserversorgung funktioniert und dann halt auch jedes Detail verschlingt, was man irgendwo in einem Lehrbuch dazu finden kann oder in irgendwelchen obskuren YouTube-Videos oder Vorträgen oder wissenschaftlichen Papern und so weiter. Und dann am Ende ja vielleicht besser Bescheid weiß, als die Leute, die so ein Wasserkraftwerk wirklich betreiben, weil die halt nur darauf trainiert sind, die Kontrollen zu verwenden und dann im Zweifelsfall an andere Handwerker oder Experten abzugeben, wenn dann bestimmte Technik gewartet werden muss. Und dann hat man dann aber diesen einen Tausendsasser, der halt obsessiv jedes Detail verschlingt, was irgendwie mit Wasserversorgung und Wasserkraftwerken zu tun hat oder Wasserwerken.
Ja, genau. Also am Ende geht es darum, sich irgendwie häufig auch durchaus kreativ, aber erstmal tiefgreifend mit technischen Systemen zu befassen, ja.
Genau. Oder es muss ja nicht mal ein technisches System sein. Es kann auch sowas sein wie ein politisches System. Ein politisches System ist auch etwas, was man hacken kann. Denn Hack kann ja hier auch heißen, also hier ist zum Beispiel eine der Definitionen für Hack, to interact with a computer in a playful and exploratory rather than goal-directed way. Also dass man einfach mal so guckt, was kann man mit so einem Computer alles anstellen an witzigen Sachen mit den Komponenten, die das System halt so bereitstellt. Oder vielleicht kann man irgendwie Sachen auf eine Art und Weise kombinieren, die zu einem interessanten emergenten Verhalten führen. Emergentes Verhalten in dem Sinne, was halt nicht original geplant war, aber wenn man ein paar Sachen interessanterweise kombiniert, entsteht ein neues Verhalten. Dadurch, wie verschiedene Sachen dann miteinander ins Interagieren kommen. Also sowas wie wir...
Die Definition 5, to pull a prank on, wäre vielleicht...
See HackerSense 5, an expert at a particular program or one who frequently does work using it or on it. Also es geht alles so in diese Richtung, halt, ich glaube, was im Chaos Computer Club dann halt auf Deutsch mal heißt, Spaß am Gerät.
Ja, genau, richtig.
Also, dass man halt den Computer als solches nicht nur verwendet, um jetzt zu sagen, irgendwie, ich rufe jetzt E-Mails ab, okay, fertig, und dann macht man weiter mit dem Leben. Sofern man das noch irgendwie kann. Heutzutage spielt sich, glaube ich, das ganze Leben am Computer ab, aber das ist eine andere Sache. sondern, dass man halt sagt, man beschäftigt sich mit diesem System aus einer intrinsischen Motivation, einfach nur das System zu verstehen und vielleicht zu gucken, vielleicht kann man mit dem Computer irgendwas Schönes bauen. Irgendwie eine schöne Grafik generieren, indem man den richtigen Programmcode schreibt oder solche Sachen. Das ist alles, was unter Hack fallen kann. Ich sage einfach mal, wir gehen mal weiter, weil wir müssen mal ein bisschen losmachen, dass wir nicht nur ein Wort besprechen, sondern noch ein paar andere.
Ja, Ich meine, du hast jetzt halt hier einfach so ein paar Sachen rausgesucht, die du einfach für wichtig befunden hast, ne? Das muss man ja auch sagen. Am besten ist es trotzdem
ich
einfach mal
immer die sagen, wichtig, sondern halt, wo wir drüber reden können. Also ich hatte schon so zwei, drei Sachen vor Augen, als wir diese Folge gemacht haben, also zum Beispiel das Wort Hacker, wo wir unbedingt drüber reden müssen, weil es halt weil es auch teilweise Wörter sind, die tatsächlich in meinem Sprachgebrauch drin sind oder zumindest wo Storys dranhängen, die ich gerne erzählen möchte. Und das werden wir jetzt ein bisschen durchgehen. Das wird auch, glaube ich, nicht die letzte Folge zum Jargonfall sein. Wir haben uns jetzt beschränkt auf A bis M beim Durchgehen des Glossars. Mhm. Als ich dann halt schon festgestellt habe, dass ich schon beim Buchstaben C schon irgendwie insgesamt 10 Treffer hatte oder so, die ich reinnehmen wollte, habe ich mich dann eingeschränkt und gesagt, gut, wir machen A bis M und dann haben wir irgendwann nochmal die Gelegenheit, N bis Z zu machen, so wie wir auch unseren den Eisberg nochmal irgendwann komplettieren müssen. Mhm. Aber das ist ja auch eine andere Folge, die dann zu einer anderen Zeit passieren wird. Ich habe das dann jetzt versucht, ein bisschen nach Kategorien zu ordnen und die erste Kategorie hier ist Design und Methodik. Denn natürlich war das da auch schon ein Thema damals. Ja, vielleicht nicht so in den 50er Jahren, da war das wirklich noch so, man hat einzelne Programme, die man ans Laufen kriegt, die dann so auf ein paar Lochkarten passen vom Platz her und dann ist das irgendwie so das Größte, was man sich vorstellen kann. In den 70ern, 80er, 90er Jahren ist natürlich die erste Hochphase von so wirklich Programmierung im großen Stil, also wo es dann erstmals Softwarefirmen aufkommen. Das war ja eine der großen Innovationen, die Microsoft damals gemacht hat. Die waren die erste reine Softwarefirma so richtig. Also es mag sein, dass es schon irgendwie davor Firmen gab, die nur Software gemacht haben, aber das waren die ersten, die wirklich groß geworden sind, damit Software zu machen. Während halt bis dahin zum Beispiel sowas wie ein Betriebssystem immer etwas war, ja, das hat der Hersteller halt zum Computer mitgeliefert, aber das Produkt war der Computer und nicht das Betriebssystem, während das dann halt natürlich das ist, was Microsoft groß gemacht hat. Also erst haben sie angefangen mit Programmiersoftware, also ihre Basic-Implementationen. Basic jetzt nicht im Sinne von irgendwie, das ist ja alles irgendwie ganz trivial oder so, sondern die Programmiersprache selber hieß Basic. Und dann später dann eben der entsprechende Deal, das Betriebssystem DOS zu liefern zum IBM-PC, womit sie dann halt die entsprechende dominante Stellung aufgebaut haben, von dem man sie heute liebt und hasst. Genau, Design und Methodik, wie gesagt, ein Thema in den 70er bis 90er Jahren und hier sind so ein paar Picks. Ich habe das hier auch alles in den Kategorien jeweils alphabetisch geordnet gelassen, weil ich auch keine Lust hatte, das jetzt irgendwie in ein größeres Narrativ zu spielen. Unser erster Treffer hier ist Buzzword Compliant.
Schon super, ja.
Used disparagingly of products that seem to have been specified to incorporate all of this month's trendy technologies. Dass ich dieses Wort hier rausgepickt habe, hat definitiv nichts mit dem aktuellen KI-Trend zu tun. Wovon reden Sie überhaupt? Hören Sie auf mit diesen Anschuldigungen. Ich bin jetzt raus. Ciao. Es ist wirklich... Also, nee, ich werde jetzt nichts dazu sagen, weil ich werde nicht mal meine Firma lästern.
Aber es ist interessant, was hier bei... für das Jahr 2001 für Buzzwords gelistet werden. XML, Java, Peer-to-Peer, Distributed und Open.
Es gibt diese Geschichte, dass also diese Geschichte, die überliefert ist, ich meine, ich habe natürlich damals nicht bei Microsoft gearbeitet. Ich meine, damals 2001 war ich 11 Jahre alt, also sowieso schon mal nicht, aber selbst wenn. Aber diese Geschichte ist überliefert, dass, ich weiß nicht, ob es Bill Gates war, aber auf jeden Fall irgendein sehr hohes Tier bei Microsoft zu der Zeit hatte mal irgendwann so in einem Interview in so einer Business-Zeitschrift oder so nebenbei gesagt, XML finde ich ja ganz interessant. Und dann lesen das halt die Microsoft-Mitarbeiter und ohne, dass es halt so ein Mandat gibt irgendwie dafür, ne, fangen plötzlich alle Leute bei Microsoft an, in alle Produkte XML reinzustopfen, wo es irgendwie geht. Also XML ist ein Dokumentenformat und ist eigentlich dafür gedacht, Text zu strukturieren. Ne? Also halt sowas ähnliches, wie was wir unter LaTeX besprochen hatten, dass man halt irgendwie einen Text hat und dann kann man markieren, das hier ist eine Überschrift oder das da ist ein Absatz und so weiter und so fort. Also so auch ein, es war mal gebaut als eine rigorosere Form von SGML, was die technische Basis für HTML ist, also die, was man Webseitendokumente beschreibt. Und ja, und dann wurde es dann halt eingesetzt irgendwie plötzlich für alle möglichen Sachen, für alle möglichen Datenformate, die wurden alle plötzlich auf XML in XML reingequetscht und es war ganz grässlich. Heute sind wir viel weiter, heute quetschen wir alles in YAML, das ist genauso hässlich, nur auf eine andere Art und Weise. Das nennt sich dann Fortschritt. Das ist jetzt ein Seitenhieb, den werden ein paar Leute verstehen und dabei belasse ich es jetzt einfach.
Ja, genau.
Ja, die anderen Begriffe hier habe ich jetzt nicht so schöne Geschichten dazu. Aber das ist halt auch so eine Sache, diese Buzzwörter, die verselbstständigen sich halt natürlich. Wenn dann mal einmal solche, wie sagt man dann immer, Thought Leader, also solche Gedankenführer, wortwörtlich
Vordenker.
Versetzt.
Nennen wir sie Vordenker.
Vordenker. Vordenker. Das ist ein gutes Wort, was überhaupt keine problematischen Konnotationen hat. Deswegen nehme ich das jetzt stattdessen, genau. Diese Vordenker dann halt sagen, hier, XML ist jetzt der neue heiße Scheiß, und dann fangen alle Leute von sich aus an, irgendwie ohne Sinn und Verstand alles XML reinzustopfen. Und dann halt einfach 2 Jahre später geht der Schweinezyklus von vorne los mit dem nächsten Schlagwort. Ich meine, so wie es halt gerade, wie gesagt, mit KI ist. Davor war es halt Blockchain. Was war es davor? Davor war es vielleicht Cloud Computing. Nee, der Cloud Computing ist schon ganz schön lange mittlerweile, aber so geht ja dieser Schweinezyklus alle 2-3 Jahre durch. Es gibt auch mehrere derartige Schweinezyklen, die parallel ablaufen in verschiedenen Teilen der IT. Und dementsprechend kann man da natürlich auch mehrfach Buzzword-compliant sein, wenn man alle möglichen Technologien, die gerade hype und hip sind, in seine Technikstruktur einbaut. Lass uns mal weitergehen, weil das macht mich deprimiert.
Ja. Das und du hast das Gefühl, das wird besser?
Genau, das nächste auf der Liste ist Cargo Cult Programming.
Ja.
A style of incompetent programming dominated by ritual inclusion of code or program structures that serve no real purpose.
Das muss man übersetzen. Kommt?
Also eine Art zu programmieren, die dadurch gekennzeichnet ist, dass man auf rituelle Art und Weise bestimmte Code- oder Programmstrukturen einbaut, ohne dass man, dass sie keinen Zweck erfüllen, oder man weiß zumindest nicht, was der Zweck ist.
Mhm, okay. Also geht es im Wesentlichen sozusagen das bekannte Style over Substance sozusagen.
Ja, also hier wird auch als Beispiel, als Alternativbegriff Voodoo-Programming verwendet, als Referenz, was wahrscheinlich auch so ein ähnlicher Stil ist, so eine ähnliche Stimmung erzeugt. Dieser Begriff Cargo-Kult ist aber total faszinierend, deswegen habe ich den hier reingenommen für die Leute, die es noch nicht kennen. Das ist eine Referenz auf bestimmte Ureinwohner im Südpazifik, die im Zweiten Weltkrieg gesehen haben, dass so Flugzeuge von, ja, wahrscheinlich auch den Japanern oder halt von den Amerikanern da lang geflogen sind. Und manchmal haben die auch, vielleicht haben die da auch so eine Militärbasis oder sowas gehabt, wo sie irgendwie Last hinbringen wollten. Und vielleicht sind ab und zu mal solche Kisten rausgefallen. Und da haben das dann halt die Ureinwohner vorgefunden, dann irgendwelche Kisten oder vielleicht irgendwelche anderen Sachen, die aus den Flugzeugen rausgeworfen wurden. Vielleicht einfach nur so etwas wie eine, vielleicht irgendwie hat der Pilot gerade was getrunken und dann die Glasflasche rausgeworfen, so wie man das vielleicht heute auf dem Highway macht, war das vielleicht auch damals noch möglich, wo das noch nicht so dichte Druckkabinen waren und so weiter. Ich weiß tatsächlich nicht, wie der technische Stand von Flugzeugen war im Zweiten Weltkrieg, aber auf jeden Fall halt, die haben dann halt da Hinterlassenschaften von diesen Flugzeugcrews gefunden. Und haben die dann halt vergöttert. Ne? Die wussten natürlich nicht, was da vor sich geht, und das müssen irgendwie Zeichen der Götter sein und so weiter. Und dann wollten sie halt beschwören, dass die Flugzeuge wiederkommen, und haben dann angefangen, aus Holz und Stroh Flugzeuge nachzubauen. So als Totems und Altäre und sowas. In der Hoffnung, dass das die Flugzeuge beschwören könnte, als Götzenfiguren, genau. Ja. Und dementsprechend ist dann halt dieser Begriff Cargo-Kult entstanden. Also quasi der Kult von solchen Cargo-Flugzeugen. Und das ist natürlich hier genau das, was mit diesem Begriff Cargo-Kult-Programming zum Ausdruck gebracht wird. Man hat halt irgendwelche Strukturen, die man vielleicht mal irgendwo anders im Programm gesehen hat. Das hat so ein Silberrücken im Team vor 10 Jahren mal geschrieben, und der ist leider auch nicht mehr da. Den kann man nicht mehr fragen, warum das überhaupt gebaut wurde. Dementsprechend ist man dann halt einfach versucht zu sagen, ja, wir machen das jetzt halt so weiter, weil in der Vergangenheit hat es funktioniert. Und dann wird es jetzt auch funktionieren. Aber man weiß nicht wirklich, warum man es tut.
Ach, du willst jetzt quasi sagen, das ist quasi der fancy Begriff für, das haben wir schon immer so gemacht.
Ja, genau. Das haben wir schon immer so gemacht, ist der Symptomzitat für Cargo-Kult.
Okay. Gut.
Das ist Cargo-Kult. Wir bleiben in der Design-Ecke weiter. Wir sind nur noch beim Buchstaben C, bei der Connector-Conspiracy. Also die Steckerverschwörung. The tendency of manufacturers, or by extension programmers, to come up with new products that don't fit together with the old stuff, thereby making you buy either all new stuff or expensive interface devices. Also die Tendenz von Herstellern oder auch Programmierern, neue Produkte zu bauen, die nicht mit anderen Produkten kompatibel sind, sodass man dann entweder neue Zusatzgeräte kaufen muss oder teure Adapter. Und ich denke jetzt an keine bestimmte Firma mit einem fruchtförmigen Logo. nee, die anderen sind ganz genauso schlimm. Ich war heute beim MDR wieder, hatte dort meine Ratgebersendung gemacht, und da kam eine Frage auf über Druckerpatronen. Deswegen habe ich die Gelegenheit genutzt, abzulästern über Druckerhersteller. Denn die Druckerhersteller haben ja dieses Geschäftsmodell, dass die Drucker als Loss-Leader verkauft werden, also als Produkte, die dafür entworfen sind, mit Verlust verkauft zu werden.
Ja.
Weil man da weiß, sobald der Kunde den Drucker zu Hause stehen hat, muss er unsere Tintenpatronen kaufen. Und die sind dann halt schweineteuer, aber der Kunde hat halt keine Möglichkeit mehr, zu einer Tintenpatrone eines Konkurrenten zu wechseln, weil die Konkurrenten alle ihre eigenen Formate für Tintenpatronen haben, aus genau demselben Grund. Das muss nicht mal ein Kartell sein. Das kommt einfach so aus dem Kapitalismus raus, weil freie Märkte sehr viele Sternchen dran haben, die nicht so ohne weiteres zu überwinden sind. Und da hatte ich dann noch als schönen, schmissigen Beitrag da einen Artikel zitiert aus dem Telegraph aus dem Mai diesen Jahres, also wenn ihr das hört, aus dem Mai letzten Jahres, 2023, wo sie beschrieben hatten, dass HP ein Update gemacht hat bei ihren Druckern, also bei den Druckern, die bei ihren Kunden stehen, haben sie ein Update übers Internet eingespielt, dass bestimmte Tonerkartuschen oder Tintenpatronen von Drittanbieterherstellern, also solchen No-Name-Anbietern, die dann halt die Tintenpatronen günstiger anbieten in kompatibler Form, dass die einfach nicht mehr akzeptiert werden. Und die Begründung war dann halt auch erst so, ja, das ist ja hier, damit der Kunde ein konsistentes Erlebnis beim Drucken hat und so weiter. Und dann so ganz unten so, ja, Schutz unseres geistigen Eigentums. Also halt, ja, auch genau das, was hier in dieser Connector Conspiracy beschrieben wird.
Ja.
Hier ist auch so als Beispiel ein ähnliches Phänomen ist die Gewohnheit von Herstellern, neue Schraubendreherköpfe einzuführen, sodass nur ihre zertifizierten Techniker die entsprechenden Abdeckungen und sowas aufschrauben können, weil sie ja halt die magischen Schraubendreher dafür haben. Und da denke ich natürlich auch überhaupt nicht an eine bestimmte Firma mit einem apfelförmigen Logo.
Ja gut, das muss man sagen, das lässt sich nicht nur auf Schraubendreher anwenden, sondern man kann auch irgendwelche Schraubenschlüssel oder sowas, egal was das für Schrauben sind, die Köpfe davon, gibt da auch Kfz-Hersteller und Maschinenhersteller und so, die solche Praktiken verwenden.
Ja.
Das ist also nicht völlig aus der Welt, betrifft nicht nur Obstverkäufer.
Man muss sich auch klar machen, dass das eigentlich mal eine so gesellschaftliche Errungenschaft war, dass wir uns auf technische Standards geeinigt haben.
Und
aber das ist natürlich bad for business.
Ja, das ist, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, natürlich, Standards sind eine tolle Sache. Wenn man sich allerdings anguckt, was denn aus welchem Grunde als allererstes spezifiziert wurde als Standard, dann kriegt man da schon wieder so ein flaues Gefühl irgendwie.
Magst du da genauer drauf eingehen?
Muttern, um Gewehre zu bauen.
Oh.
Früher war es, also vor der Standardisierung von Gewinden, musste man eine Schraube und eine Mutter immer paarweise herstellen und es passte jede Schraube zu genau jeder Mutter, weil das gefeilte Gewinde waren und dann hat man die heiß miteinander verdreht und so. Mhm. Hat quasi von einer Schraube das Gewinde gefeilt und hat dann eine heiße Mutter darüber gedreht, sodass das Gewinde genau passte.
Ah ja.
Und um Gewehre schneller und mit standardisierten Teilen zusammenbauen zu können und eben auch Ersatzteile zu haben, hat man dann eben als allererstes Gewinde spezifiziert.
Ja gut, das hat ja dann auch friedliche Anwendungen davon gegeben.
Natürlich, klar, auf jeden Fall.
Ich muss jetzt gerade auch dran denken, an was in Apple-Geräten heutzutage abgeht, dass halt, wenn man eigentlich Teile wechseln möchte, man im iPhone dann feststellt, dass die leider alle aneinander gedongelt sind. Also dass halt ja quasi das elektronische Analog von diesem Prozess ist, was du da beschrieben hast, dass die ineinander gedreht werden und dadurch halt genau aufeinander passen. Und so ist es ja dann bei Apple-Geräten zunehmend auch, dass die Ersatzteile dann erst mit einem entsprechenden kryptografischen Schlüssel versehen werden müssen, damit sie mit der Hauptplatine von dem Telefon oder Tablet und so weiter reden können. Und ansonsten wollen die dann halt nicht zusammen. Also die werden auch gepaart, bis dass der Defekt euch scheidet.
Okay, ja.
Wir müssen mal weitergehen. Wir haben tatsächlich schon ganze 3 Begriffe geschafft nach nur 40 Minuten. Eieiei. Ich habe hier crafty. Ja, das ist so ein Wort. Hier steht auch so dabei, this term is one of the oldest in the jargon and no one is sure of its etymology. Also niemand weiß genau, wo dieses Wort herkommt, aber es ist eins der ältesten. Crafty heißt einfach, ja, schlecht gebaut und überkomplex. Unpleasant, especially to the touch. Also genau. Unschön anzufassen und sowas. Allgemein halt unangenehm und sowas. Das ist so ein Wort, was ich manchmal auch verwende, insbesondere wenn ich meinen alten Code von vor 3 Jahren beschreibe.
Mm, okay.
Also ich habe sehr viele Änderungen in unserem Versionsverwaltungssystem, wo nur als Beschreibung drin steht, remove old craft. Wenn ich mal wieder ein bisschen aufräume und so diesen ganzen Quatsch entferne, der vor 3 Jahren mal wichtig war und mittlerweile durch völlig anderen Quatsch abgelöst wurde. Dementsprechend, ich glaube, das ist auch ein Grund, was ich reingenommen habe, da hieß noch eine Ableitung, und zwar das Wort Craftsmanship. das Gegenteil von Craftsmanship, also mit Craft mit A halt geschrieben, ist halt, ja, gutes Handwerk, ne? Weiß nicht, ist einfach ein schönes deutsches Wort.
Craftsmanship ist Handwerkskunst.
Handwerkskunst, genau. Hm. Kunstfertigkeit ist ja auch noch als Übersetzung. Und Craftsmanship dann halt mit U anstatt mit A, also halt, ja, das Gegenteil davon, dass man halt vielleicht ist sogar zu einer Kunst erhebt, schlampige Arbeit zu machen, aber ja, halt irgendwie schnell irgendwie alles fertig macht und so, ne? Wie man es halt leider manchmal tun muss.
Wenn man da gibt es auch eine schöne deutsche Entsprechung dafür, das nennt sich Pfusch.
Ja. Wichtig fürs Design, wenn man nicht Craftsmanship machen will, ist Deep Magic. Das ist so ein, es gibt ja sehr viele Einträge in diesem Jargon-File, so verschiedene Stufen von Magie und Zauberei. Also hier ist auch alleine schon hier verlinkt, ist Black Art, also quasi schwarze Magie, ne? Oder schwarze Künste. Und außerdem auch hier verlinkt in Deep Magic ist Heavy Wizardry. Und natürlich dementsprechend auch der Wizard als halt der Programmierer oder Programmiererin Silberrücken. Die entsprechende Person, die halt imstande ist, irgendwie. Ja, die dann halt Code schreiben kann und dann guckt man rauf und sieht so, okay, also offensichtlicherweise funktioniert das, aber ich gucke rauf und selbst nachdem ich es gelesen habe und irgendwie, ich verstehe nicht, warum es funktionieren könnte, das ist halt schwarze Magie. Das hat man immer so ein bisschen in einem hinreichend komplizierten Computersystem. aber man muss versuchen, es irgendwie möglichst scharf abzugrenzen und irgendwie in gute Container oder Abstrahierungsstrukturen einzubauen, dass es dann nicht am Ende sich ausbreitet wie so eine Seuche und dann in den ganzen Code rein metastasiert und dann alles am Ende nur noch schwarze Magie ist und keiner mehr eine Chance hat, das zu verstehen. Das ist eine der Herausforderungen, die man in der Programmierung so vor sich hat.
Okay, ja.
Vielleicht so das Gegenteil von schwarzer Magie oder tiefer Magie hier ist Eleganz. Und das ist natürlich der Anspruch, den jeder Programmierer mir hat. Combining simplicity, power and a certain ineffable grace of design. Also ein Design basierend auf Einfachheit, Mächtigkeit und einer ungreifbaren Eleganz. Grace? Fuck, was heißt Grace auf Deutsch? Grazilität? Anmut? Ja, Grazie natürlich.
Ja, genau.
Hier steht auch noch so da, higher praise than clever. Also es ist eine Steigerungsform von clever. Und
also das ist ja durchaus auch was ansonsten in, sagen wir mal, technischer Gestaltung auch vorkommt, dass man für bestimmte Probleme eine elegante Lösung findet. Also das ist was mir durchaus auch bekannt ist.
Ja, hier ist das klassische Zitat aus dem Kleinen Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Dieses Zitat, ja, was auch so als Aphorismus vielleicht Bekanntheit erlangt hat. Ein Designer weiß, dass ein Entwickler weiß, dass Perfektion nicht dadurch erreicht wird, dass man nichts weiteres hinzufügen kann, sondern dadurch, dass nichts mehr wegzunehmen ist.
Ja, das stimmt, genau.
Also, dass man halt danach streben sollte, nicht immer mehr Komplexität irgendwo anzuhäufen, sondern das Ganze irgendwie auf einen Kern herunter zu kristallisieren und all den überflüssigen Tant und die Epizyklen und sowas abzuschleifen. Ob das dann tatsächlich möglich ist, hängt von tatsächlichen Geschäftsanforderungen ab.
Ja, natürlich. Aber es ist ja so, wie du immer sagst, ne? Die beste Möglichkeit, schneller zu sein, ist weniger zu tun.
Ja, genau. Ich habe einen langen Brief beschrieben, weil ich keine Zeit hatte, einen kurzen zu schreiben. Das war Oscar Wilde, oder?
Ich weiß es nicht, aber es ist gut.
Genau, dazu passend ist hier der letzte Eintrag in der Designkategorie, das KISS Principle, also KISS. Das meint jetzt nicht die amerikanische Band KISS, sondern das ist eine Abkürzung für Keep it simple, stupid. Also halt, lass es einfach und dumm sein, kann man vielleicht sagen.
Genau, ja.
Also genau dieses Konzept, was wir eben schon hatten, dass die Perfektion halt erreicht ist, wenn man nichts mehr wegnehmen kann. A maxim often invoked when discussing design to fend off creeping featureism, also dass man halt versucht, oder ich glaube heutzutage wird man Feature Creep dazu sagen,
ja.
Also diese Tendenz, dass man in Software immer noch mehr Funktionen einbaut und immer mehr Komplexität dadurch aufstapelt, dass man halt noch irgendwie die nächste tolle Superfunktion einbauen will. Ja, kennt man vielleicht, wenn man sowas wie ein Office-Paket verwendet und dann halt unter Hunderten oder Tausenden von Knöpfen nicht mehr den findet, den man tatsächlich bräuchte. Sodass dann das große Redesign kommen muss, um die Knöpfe wieder anders anzuordnen, dass vielleicht die Sachen, diese ganzen Funktionen, die das Programm eigentlich hat, überhaupt mal gefunden werden könnten. Und natürlich das Problem, dass wenn man 10 Funktionen hat, die eventuell alle miteinander interagieren können, dann hat man insgesamt 90 Kombinationen von Funktionen, die alle witzige Fehler erzeugen können. Das ist ja auch ein Problem eventuell.
Unix ist ja, oder viel der Software, die in so unixoiden Betriebssystemen läuft, ist ja nach dem KISS-Prinzip aufgebaut eigentlich.
Ja. Und das ist auch ein schöner Übergang hier in die nächste Kategorie, nämlich Fehler. Die Kategorie ist gut gefüllt, deswegen habe ich das mal hier ein bisschen separat rausgezogen. Das ist jetzt ein bisschen ein Bogen, den wir schlagen. Das passt zu dem KISS-Prinzip, was wir haben, nämlich die Airplane Rule, also die Flugzeugregel. Komplexität erhöht die Wahrscheinlichkeit von Fehlern. Ein Flugzeug mit zwei Motoren hat zweimal so viele Motorprobleme wie ein Flugzeug mit einem Motor.
Das klingt absolut logisch, ja.
Ja, ne? Ja, wenn ich so sehe, was in IT heutzutage gebaut wird, kann ich mir die häufigen Fehlerraten irgendwie erklären. Aber ich muss mir jetzt nicht mehr dazu sagen.
Aber wir brauchen doch redundante Systeme.
Fehlertoleranz ist eine Sache, die man durch Redundanz tatsächlich erreichen kann. Man muss aber sehr vorsichtig im Design sein, damit das auch tatsächlich eintritt und dann nicht sowas wie ein Kaskadenfehler oder so eintritt, dass man zwar drei redundante Systeme nebeneinander hat, aber dann fällt eines mal aus und die anderen zwei, die noch verbleiben können, die Last nicht übernehmen, die das dritte System eigentlich gemacht hat und fallen dann auch noch aus. Dann hat man halt nur einen Dominoeffekt und das bringt einen nicht direkt weiter.
Stimmt, ja.
Vor allem, weil das dann auch die Frage aufwirft, wenn man jetzt sowas hat, ne, wie macht man einen Kaltstart von dem System, wenn es jetzt am Boden liegt, weil wenn man eine Komponente hochbringt, dann fällt die sofort wieder um unter der Last der Aufgaben, die vor ihr stehen, müsste eigentlich alle drei gleichzeitig hochbringen, aber wie synchronisiert man das? Also man sieht, das ist auch alles etwas, was man sorgfältig entwerfen muss.
Ja.
Wenn man sehr sorgfältig entwirft, kann man vielleicht sogar Bug-for-Bug-compatible sein. Man kennt ja Kompatibilität, das ist ein Anspruch, der ja auch nicht schlecht ist, wenn man irgendwie eine neue Software schreibt und es gibt bereits eine Software, die in diesem Feld irgendwie Verwendung findet oder vielleicht gibt es schon Dateien, die in einem bestimmten Format oder sowas vorliegen, möchte man gerne kompatibel sein. Wenn dann Kompatibilität ein bisschen zu weit geht und das kann ja durchaus der Fall sein, wenn der Kunde sehr harte Anforderungen hat an die Kompatibilität, dann muss man leider bug-compatible sein. Oder wenn es dann noch drastischer ist, Bug-for-Bug-compatible. Also man muss auch kompatibel sein mit den ganzen Fehlern, die in der alten Software drin waren. Und bei dieser Formulierung Bug-for-Bug-compatible steckt da noch so die Implikation drin, dass man sehr detaillierten Aufwand getrieben hat, um wirklich jeden einzelnen Fehler der alten Software zu reproduzieren, damit der Geschäftsprozess genauso weitergehen kann, wie er immer schon war. Also genauso schwachsinnig wie vorher.
Ja, sehr schön. Das ist ja so diese bekannte Sache. Nein, ihr könnt diesen Bug in Windows nicht fixen, weil darauf beruht irgendwie die Hälfte meiner Systeme, da irgendwelche Infos rauszukratzen oder so. Ja. Genau.
Das war auch so eine Geschichte damals, wie als Windows 95 rauskommen sollte, sollte es halt mit allen möglichen DOS-Programmen kompatibel sein, die damals halt in Verwendung waren. Und dann wurde wohl, ich will jetzt nicht sagen, dass ich diese Details hundertprozentig erinnere, aber ich glaube, das war so, dass sie dann SimCity 2 getestet hatten oder sowas und haben festgestellt, dass das halt, also was halt ein DOS-Spiel war. Und das hat dann unter Windows 95 nicht funktioniert und sie haben dann den Fehler gefunden, dass halt dort ein Fehler in der DOS-Schnittstelle war, im DOS-Betriebssystem. Und auf dieses Fehlverhalten hat sich halt SimCity 2 verlassen. Und deswegen hatte dann Windows 95 dann eine Spezialerkennung bekommen, dass es dann halt, wenn es erkannt hat, dass das Programm SimCity 2 ausgeführt wird, dann diesen gleichen Fehler reproduziert, wenn die entsprechende Schnittstelle verwendet wird. Also ja, das ist dann sowas wie Bug-for-Bug-compatible.
Ja.
Ich kann mir da halt auch so Geschäftsprozesse und sowas vorstellen, dass dann halt auch Cargo-Kult-Prozesse betrieben werden. So, das haben wir schon immer so gemacht und ja, aber das ist doch Quatsch, was machen. Nee, aber das muss aber genauso weiter passieren. Und dann muss man dann im neuen Programm dann den alten, schwachsinnigen Prozess halt genauso detailliert wie nachbauen. Ich erinnere mich an das Diktum von Frank Rieger, einer der Sprecher des Chaos Computer Club, sich über Digitalisierung im Behörden geäußert hat und so meinte, wenn man einen Scheißprozess digitalisiert, hat man danach einen digitalen Scheißprozess.
So ist das, richtig.
Wenn man dann ganz viele Bugs hat, mit denen man zu tun hat, kann man es vielleicht auch in dem Bug of the Month Club schaffen. Das ist hier abgeleitet offenbar als vom Book of the Month Club, also ja so ein Angebot, wo man sich bei einem Buchclub anmelden konnte, wo man dann einmal pro Monat ein Buch per Post zugeschickt bekommen hat, was da von den entsprechenden Betreibern des Buchclubs kuratiert wurde. Also ja, vielleicht so das 1980-Äquivalent von dem, was heute irgendwie dieses Audible-Abo ist bei Amazon, wo man dann so einmal im Monat sich ein Hörbuch runterladen kann, nicht kostenlos, aber in dem Preis von diesem Audible-Abo halt drin. Und daraus persifliert aus diesem Book of the Month Club dann der Bug of the Month Club. ein mythischer Club, in dem die Benutzer von Sendmail drin sind. Basierend auf der Beobachtung, dass Sendmail so oft Sicherheitslücken war, dass man monatlich Updates installieren musste. Weil das ist natürlich absolut phänomenal, diese historische Vignette an der Stelle, weil es hier quasi als absolute Abnormalität gesehen wurde, dass eine Software so kaputt sein könnte, dass man jeden Monat ein Update installieren muss. Während wir heute an dem Punkt sind, dass wenn man irgendwie eine Software hat und man bringt nicht jeden Monat eine neue Version raus, dann kommen die Leute bei einem anderen und fragen, sag mal, ist das Projekt tot?
Das stimmt, ja. Wenn man das so betrachtet, ja, schon.
Und natürlich ist die offensichtliche Parallele zum Patch Day von Windows. Bei Windows haben sie ja dann irgendwann mal angefangen in den späten 2000er Jahren, oder nee, das war noch zu Windows XP-Zeiten, dürfte sogar frühe 2000er Jahre sein, dass sie dann gesagt haben, wir bringen die Updates nicht raus, wenn sie fertig sind, sondern wir sammeln die einmal im Monat zu diesem Patch Day, also ich glaube irgendwie der zweite oder dritte Dienstag im Monat, wo die dann rauskommen, damit halt die Systemadministratoren in den ganzen Firmen nicht ständig nur Updates erleben müssen, sondern sie haben dann einen Tag, den sie dafür abstellen können pro Monat, wo sie dann auf allen Rechnern rumgehen und da die Updates installieren.
Ist das auch für sicherheitsrelevante Updates der Fall?
Ich glaube, die können dann auch Ausnahmen machen, aber so, wenn sie es nicht als dringend einstufen, und natürlich, das ist dann also sofort das Problem, die Organisation hat einen Anreiz, es nicht als dringend einzustufen, weil es ansonsten schwierig wäre und wenn man ja noch ein extra Release machen müsste. Mhm. Aber wenn sie es als dringend einstufen, glaube ich, konnten sie davon auch abweichen.
Okay, also das sind nur so Feature-Updates sozusagen. Okay.
Na gut. Ja, schon auch Sicherheitsupdates, aber wo man keine bekannten Exploits hatte in dem Moment.
Ja, okay. Stimmt.
Genau, wir sind weiterhin in der Fehlerkategorie. Wir sind hier bei Finagle's Law. Das ist das, was Leute unter Murphy's Law kennen. Nämlich, alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Murphy's Law hingegen ist nicht das, sondern etwas Spezifischeres. Deswegen habe ich das hier reingenommen, um dies mal richtig zu stellen. Das wird hier, wie gesagt, als Finagle's Law bezeichnet. Das ist leider auch so eine Bezeichnung, die sich nicht durchgesetzt hat. Hier ist eine Ableitung offenbar nach einer Science-Fiction-Story, die ich nicht kenne. Deswegen werde ich das mal. Das kann sein, dass das die Expanse ist, wenn ich das hier sehe, weil hier offenbar von Belter Culture geredet wird. Aber ich habe jetzt nicht geguckt, ist Larry Niven? Ist das der Typ, der Expanse geschrieben hat? Anyway, das ist nicht der Punkt. Murphy's Law ist eigentlich das Diktum, wenn es zwei mögliche Wege geht, etwas zu tun und einer davon resultiert in einer Katastrophe, dann wird jemand genau diesen Weg wählen.
Genau.
Und das basiert auf der Geschichte, dass von diesem Herrn Murphy, der hatte eine technische Anlage betreut und da konnte man, soweit ich weiß, Sicherungen oder sowas einbauen. Nee, Beschleunigungssensoren waren das hier offenbar. 16 Beschleunigungssensoren konnten in so einem Experiment irgendwie eingebaut werden. Und es gab halt zwei Orientierungen, also quasi hoch oder runter, wie man die einbauen konnte. Es war nicht durch die Bauform sichergestellt, dass man es nur in eine Richtung reinstecken kann, wie das bei einem USB-A-Stecker der Fall ist. Mhm. Man muss halt quasi aufpassen, in welche Richtung man das, in welche Orientierung man die einbaut. Und natürlich, wenn man es falsch rum einbaut, kriegt man die falschen Messdaten raus bei seinem Beschleunigungssensor, der dann halt in die falsche Richtung zeigt. Und er hatte wohl mal einen Fall gefunden, wo die Messdaten irgendwie komisch waren. Dann hat er nachgeguckt und alle 16 waren falsch rum montiert worden.
Wow. Cool.
Was, naja gut, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit davon? 2 hoch 16 ist 65.536, also ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 65.535. Kann schon mal passieren.
Sehr gut.
Wie gesagt, ja. Wurde dann halt durch mimetischen Drift dann verkürzt zu alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Aber das Element, was bei Murphy's Law halt auch noch drinne ist, ist halt, dass das von Menschen falsch gemacht wird. Dass, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass ein Mensch was falsch machen kann, dann wird das falsch machen. Wobei vielleicht ist es ja auch Zeit, das zu generalisieren, weil, wie gesagt, im Zeitalter von KI kann auch der Computer selber aktiv den falschen Weg wählen.
Er hat es ja nicht besser gelernt, ne?
Ja, genau. Ich mache nur das, was mir gesagt wird. Mhm. Ist noch ein weiteres Wort unter Fehlern, was tatsächlich im Sprachgebrauch drin ist. Ja. Ist ja auch als very common bezeichnet, nämlich das Wort Glitch. Und das leitet sich tatsächlich aus dem Deutschen ab, offenbar hier mit einem Umweg durchs Jiddische, was Jiddisch so ein Dialekt, der unter der jüdischen Gemeinde in Deutschland verwendet wurde, was eine Mischform aus Deutsch und Hebräisch ist. Und natürlich dadurch, dass dann in den 30er, 40er Jahren relativ viele Juden aus aktuellem Anlass in die USA emigriert sind, hat sich dann da das Jiddische auch so ein bisschen als Quelle von Begriffsbildung im Englischen herausgestellt. Und da ist dann das Wort glitschig im Deutschen, also halt ja rutschig und so weiter, ist abgeleitet worden als Glitch. Und im Prinzip ja ist das Bild quasi, dass man auf irgendwas Glitching ausrutscht. Also dass irgendeine plötzliche Unterbrechung passiert oder irgendein ein plötzlicher Fehler, der ja zusammenhanglos wirkt vielleicht und halt ja irgendwelche Probleme hervorruft. Und die Quelle, aus der ich das eigentlich kenne, also ich kenne es nicht so sehr im Kontext von Computern. Ich würde sowas, wenn das sowas passiert, in meinem normalen Berufssprachgebrauch als kosmische Strahlung bezeichnen. Das haben wir dann gleich hier noch auf der Liste. Mhm. Also ja, also etwas, was aus dem Nichts kommt und irgendwie Probleme anrichtet, ne?
Ja.
Glitch kenne ich aber im Kontext von Speedruns. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal besprochen haben hier in dieser Runde.
Oh, da bin ich mir unsicher, ob wir das schon mal hatten. Doch, ich glaube, also, das haben wir mal so seitenarmmäßig hatten wir das mal, ja.
Na, werde ich es nur, um sicher zu gehen, nochmal einführen. Mhm. Und zwar in Computerspielen gibt es ja quasi die Art und Weise, das Spiel halt so zu spielen, wie der Spieledesigner das vorgesehen hatte. Also halt, ja, die wahrscheinlich, wenn es eine Story hat, irgendwie halt die Story zu erleben und halt die entsprechenden Elemente des Spiels zu erleben, die halt auf die vorgesehene Art und Weise bestimmte Kompetenzen testen. Also sei es halt irgendwie Orientierungssinn oder irgendwie Geschicklichkeit oder Strategie und was nicht alles. Und es gibt aber die Möglichkeit, dass Leute sagen, okay, ich habe jetzt dieses Spiel durchgespielt, ich finde das cool, ich würde das gerne weiterspielen, aber irgendwie einfach nochmal dasselbe Spiel zu machen, finde ich irgendwie langweilig. Ich suche mir jetzt einfach ein neues Ziel. Ne, weil Menschen an sich können ihr Motivationssystem ja, wie wir schon beschrieben, halt auf andere Dinge peilen, als das, was irgendwie die Welt ihnen vorgibt. Können wir eine intrinsische Motivation finden und daraus ergeben sich dann sowas wie Challenge Runs, so als allgemeiner Begriff. Also halt ein Run im Sinne von ein Durchspielen, also ein Durchlauf des Spiels. Und halt mit einer besonderen Herausforderung, die man sich halt selber setzt. Also man könnte mir zum Beispiel sagen, man spielt Super Mario. Und weil Marios wesentliche Fähigkeit ist, dass er springen kann, sagt man, ich will jetzt Super Mario durchspielen, ohne zu springen. Und dann ist das halt eine Form von Challenge Run. Ich glaube, bei Super Mario Odyssey kann man 800 von 900 Monden sammeln, ohne zu springen. Das ist absolut wild, was da für Techniken eingesetzt werden dafür. Und eine relativ häufige Kategorie von Challenge Runs sind einfach Speedruns. Also, dass man sagt, ich setze mir jetzt das Ziel, das Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. Und nimmt sich dann ein Spiel, was normalerweise 100 Stunden dauert. Und nachdem man dann halt die richtige Strategie dafür gefunden hat und die richtigen Techniken und sowas, kann man das Ganze dann halt in 30 Minuten vielleicht durchspielen. Oder man kann sich dann halt auch verschiedene Kategorien und sowas wählen. Das ist halt, was Speedrunning ist. Das ist so seine eigene Subkultur unter den Gamern. Und da ist ein relativ wesentlicher Teil, dass man nach Glitchen sucht, also halt nach ja, Programmierfehlern im Spiel oder halt, dass man Situationen ausnutzt, die der Spieledesigner, der Programmierer einfach nicht bedacht hat. Zum Beispiel irgendwie, wenn man so einen Controller hat, wo man irgendwie bestimmte Tasten drücken kann, um bestimmte Aktionen zu erzeugen. Vielleicht kann man die eine Taste drücken, um zu springen und die nächste, um irgendwie mit Pfeil und Bogen irgendwo hinzuschießen und sowas. Und dann kann man sich fragen, was passiert, wenn ich irgendwie 7 von diesen Tasten gleichzeitig drücke? Was definitiv eine Sache ist, die der Spieleentwickler nicht vorausgesehen hat, dass das passieren könnte. Mhm. Und dann passieren vielleicht witzige Dinge. Dann ist das vielleicht so ein Glitch, der vielleicht sogar reproduzierbar ist. Und dann, ja, vielleicht passiert dann da irgendeine Situation, dass man sich plötzlich sehr schnell bewegen kann oder vielleicht irgendwie durch eine Wand hindurchkommt, die eigentlich undurchdringlich sein sollte, wie wenn das normalerweise so sind. Oder eine Tür geht auf oder was auch immer. Und dementsprechend kann man dann natürlich seinem Ziel, das zum Beispiel das Spiel möglichst schnell durchzuspielen, näher kommen. Deswegen ist dieses Glitch-Hunting so ein relativ großer Teil von Speedrunning oder Challenge-Running.
Ja, so ist das. Ich habe da nichts weiter zuzufügen.
Oh, der letzte Eintrag in der Fehlerkategorie, und das ist eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem Jargon-File, der Magic Smoke.
Ja, total.
Magst du erzählen, was der Magic Smoke ist?
Ah, ist schwierig. Na, der Magic Smoke ist eigentlich die magische Substanz die magische Substanz, die in elektronischen Bauteilen drin ist und sie zum Arbeiten bringt.
Genau.
Also ja, man erkennt
jetzt vielleicht, das mag die Laien daran überraschen, dass irgendwie, dass das nur so ein Rauch ist oder sowas. Man dachte irgendwie, das sind irgendwie komplexe Schaltkreise oder sowas, die da gebaut werden. Nee, das ist alles Quatsch. Das ist nur Szenerie, um die von der eigentlichen Funktionsweise abzulenken. Die einzige technische Fortentwicklung, die in den letzten Jahren passiert ist, ist immer nur rauszukriegen, wo man noch mehr Magic Smoke in die Maschine reinstopfen kann, in immer kleineren Platz, sodass der Smoke trotzdem noch schön durcheinander wabern kann und halt die ganzen Berechnungen ausführen kann. Dass das mit dem Magic Smoke tatsächlich so stimmt, das kann man sich ganz einfach klar machen, denn wenn der Magic Smoke aus dem Chip rauskommt, dann geht er danach nicht mehr.
Richtig, genau. Dem ist eigentlich nichts weiter hinzuzufügen.
Ja, das ist so ein wunderschönes Beispiel, was man auch in der Wissenschaftsbildung so einsetzen kann, um so zu sehen, ja, diese Sache mit experimenteller Methode, mit so Beobachtungen und auf den Beobachtungen darauf basierend Theorien formulieren, das ist halt so ein iterativer Prozess. Man kann nicht eine Beobachtung machen und daraus die Theorie ableiten, dann ist es halt so, sondern man muss dann halt immer mehrere Schritte machen. Und dann noch sagen, na okay, wenn da jetzt ein magischer Rauch drin ist, was könnte ich jetzt noch für Experimente machen, um das zu überprüfen? Und dann könnte man vielleicht feststellen, dass das dann vielleicht nicht der weiteren Überprüfung standhält, diese These. Aber ja, wenn man natürlich jetzt nur eine Möglichkeit hat zu gucken, ist das die perfekte Erklärung und die einzig richtige. Ich sehe auch gerade in dem Zusammenhang, dass der Begriff Smoke-Test dazu gehört. Das war mir auch nicht so richtig klar. Das ist auch so ein Begriff, ich weiß gar nicht, ob der Begriff nur aus der IT kommt oder auch allgemeiner vielleicht gefasst ist, aber ja, wenn man irgendwie was Neues gebaut hat und man möchte mal ganz kurz gucken, ob man es richtig gemacht hat, vielleicht hat man nur was zusammengelötet oder sowas, dann vielleicht macht man einfach mal den Strom rein und guckt, ob irgendwo Rauch rauskommt, weil dann hat man vielleicht nicht den optimalen Betriebszustand erreicht, also es sei denn, man baut eine E-Zigarette, aber das ist eine andere Sache. aber dieser Begriff Smoke-Test, den habe ich auch durchaus schon im Kontext von Software-Deployments und sowas gehabt. Also, dass man Software ausrollt und dann zwischendurch mal so kurz guckt, quasi, ist das System überhaupt noch am Leben? Hier, ich fülle mal die einfachste Operation aus und wenn die schon fehlschlägt, dann haben wir ein Problem. So als erstes Rauchzeichen quasi. Und mal nachgucken, ob schon irgendwie Feuer irgendwo am Horizont zu sehen ist, durch das, was wir gerade gemacht haben. Genau, ich hatte hier aus der Kategorie Fehler nochmal so ausgeleitet, als Unterkategorie quasi das Thema Vergänglichkeit. Da insbesondere den Begriff Bitrot. Rot halt einfach das Verb wie verfaulen, verrotten, vermodern, verwesen. Und wenn dann halt die Bits am Verfaulen sind, dann beschreibt das halt im Wesentlichen, dass man ja so im Allgemeinen so ein System hat, also ja zum Beispiel ein Software-System, was halt in Form von Bits und Bytes auf der Platte vorliegt. Und irgendwie, wenn man es dann wie 5 Jahre später nochmal ausführen will, geht das irgendwie nicht mehr so richtig. Das kann natürlich auf einer ganz greifbaren Art und Weise sein, dass die Festplatte halt einfach gealtert ist und dann halt irgendwelche magnetischen Zustände, die eine 1 darstellen sollten, jetzt leider so weit abgefallen sind, dass sie dann als 0 gelesen werden und das leider die Fehlerkorrektur auch nicht ausgleichen kann. Das mag natürlich sein, aber Bitrot kann ja auch auf einer größeren Ebene dadurch eintreten, dass halt diese Industrie leider so schnelllebig ist und zum Beispiel das Programm zum Ausführen eine bestimmte Version eines Betriebssystems braucht und dieses Betriebssystem gibt es leider nicht mehr, ist leider nicht mehr verfügbar, haben wir vielleicht nicht mehr installiert, nicht mehr lauffähig und dementsprechend können wir dann auch die Software nicht mehr ausführen, wenn wir nicht in irgendeiner Form eine Kompatibilitätsschicht oder sowas finden können. Das ist ja zum Beispiel ein Problem, das haben wir besprochen im Penta-Radio im Januar 2022, wenn ich mich richtig erinnere. Da hatten wir den Ausstellungsleiter des Computerspielemuseums in Berlin zu Gast in der Sendung und haben auch über sowas geredet, von wie man so etwas wie Videospiele eigentlich kulturell archivieren kann. Weil wenn man zum Beispiel einen Film archiviert, das ist auch ein schwieriges Thema, weil es da ja auch um solche Fragen wie Vergänglichkeit von Zelluloid und so geht. Aber da kann man sich irgendwie vorstellen zumindest, dass es ja relativ offensichtliche Wege gibt, so ein Video- oder Filmdokument in irgendeiner Form zu bewahren, indem man es dann halt zum Beispiel auf digitalisiert, auf Festplatten kopiert. Und dann kann man zumindest sehen, was in dem Film vor sich geht. Man wird vielleicht nicht das komplette haptische Erlebnis haben, irgendwie so eine Filmrolle einzulegen und auch nicht diese komplette visuelle Qualität und sowas, die so ein Zelluloid-Film an sich hat, wenn er projiziert wird. Aber man kann zumindest den Inhalt des Films irgendwie noch hinreichend wiedergeben. Eine Audioaufzeichnung kann man auf diverse auch irgendwie bewahren oder man kann es zumindest halt kopieren irgendwie auf andere Medien in irgendeiner Form und dadurch erhalten. Aber so ein interaktives Medium wie ein Videospiel, wie kann man das eigentlich bewahren in irgendeiner Form, dass das dass zukünftige Generationen noch irgendwie einen Eindruck bekommen können in diese Spielekultur, die wir heute gepflegt haben. Das ist ja eine durchaus interessante Frage und natürlich für Software im Allgemeineren gilt das dann natürlich genauso. Eine verwandte Form davon, die ich hier noch dazu getan habe, ist Linkrot. The natural decay of web links as the site they're connected to change or die. Also ja, das Problem, das wir ja teilweise auch sehen. Zum Glück, dieses Jargon vergibt es ja hier noch in genau dieser Fassung. Ansonsten müssten wir dann schon teilweise auf das Webarchiv verweisen, wenn wir irgendwelche Sachen referenzieren wollen. Weil ja so ein Paper oder sowas von 2009 oder eine Webseite von 2013 halt eventuell nicht mehr verfügbar ist, weil der entsprechende Webserver nicht mehr da ist oder die Domain-Registrierung ausgelaufen ist und so weiter und so fort. Und dann sind halt die entsprechenden Links dazu halt weggerottet, können nicht mehr benutzt werden. Oder können halt höchstens noch im Internetarchiv nachgeschlagen werden.
Das ist so eine Erscheinung, die tatsächlich neu ist seit dem Internet. Ne? Also gerade das Linkrot ist ja sowas, was man auch durchaus als Anwendernutzer regelmäßig mal, wo man regelmäßig mal reinläuft.
Ja. Hier habe ich die kosmischen Strahlen, die ich eben schon erwähnt hatte, also Cosmic Rays. Notionally the cause of Bitrot. Also ja, die vorgeschlagene oder angenommene Quelle von Bitrot. However, this is a semi-independent usage that may be invoked as a humorous way to hand-wave away any minor randomness that doesn't seem to be worth the bother of investigating. Und das ist exakt die Art und Weise, wie ich das Wort verwende auf Arbeit, mit der entsprechenden Komplexität, die halt moderne Software-Systeme mit sich bringen, ist halt eine nicht zu vernachlässigende Menge von Fehlern einfach wirklich nicht reproduzierbar. Ne, man sieht dann halt, dass irgendein System sich komisch verhält, dann drückt man mal auf Neustart, dann geht's wieder. Und dann wird so gefragt, ja, was war denn das Problem? Ja, keine Ahnung, kosmische Strahlung.
Ja, so ist das.
Und da kann auch durchaus was dran sein, denn kosmische Strahlen, also die auf der physikalischen Ebene, ne, kosmische Strahlen sind eine Sache, die tatsächlich existiert, das ist eine Form von elektromagnetischer Strahlung, die notorisch dafür sind, dass sie mit relativ wenig interagieren können, so richtig. Also die gehen halt im Zweifelsfall durch die Erde einfach durch. Jetzt gerade in dem Moment geht durch meinen Körper irgendwie so und so viele Milliarden von Partikel kosmische Strahlung hindurch oder Photonen kosmische Strahlung, und das macht nichts mit mir im Allgemeinen, weil die halt so selten mit Materie interagieren, die gehen einfach nur hindurch und ab und zu aber interagieren sie mal doch. Das ist dann so eine von diesen Möglichkeiten, wie zum Beispiel DNA beschädigt werden kann, wenn halt so eine kosmische Strahlung gerade im falschen Moment auf die Idee kommt, jetzt mit einem Elektron in der Nähe zu interagieren, und das ist halt leider eins, was irgendwie zu DNA gehört, dann kann es vielleicht sein, dass die DNA dadurch kaputt geht. Und dann kriegt das dann die Zelle hoffentlich noch mit, dass sie sich jetzt selber töten muss, weil ihre DNA leider irgendwie so einen Kopierfehler hatte oder halt ja sowas wie kosmische Strahlung da passiert ist und da irgendwie ein Defekt eingetreten ist. Wenn sie das nicht tut, könnte dann der Krebs entstehen. Im Prinzip der gleiche Wirkmechanismus, wie auch Strahlenkrankheit aus Radioaktivität eintreten kann. Mhm. Nur halt wesentlich unwahrscheinlicher. Und das kann halt bei Computern auch eintreten, wenn man so einen Arbeitsspeicher hat und da trifft kosmische Strahlung drauf oder auch eine Festplatte oder eine SSD oder was auch immer, irgendein Speichermedium, kann es halt auch passieren, dass da halt einfach mal so Bits geflippt werden. Und bei Festplatten ist dann wahrscheinlich noch eine Ebene von Fehlerkorrektur drauf, wenn es halt nicht zu viel ist. Und wie gesagt, kosmische Strahlung per Definition ist ja nicht sehr viel. Da ist die Dichte einfach so gering, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dann da zwei Bits gleichzeitig nebeneinander geflippt werden, ist einfach im Prinzip auszuschließen. Und aber im RAM gibt es Fehlerkorrektur zumindest bei Endanwendersystemen oft nicht, was komisch ist. Eigentlich sollte das mittlerweile überall drin sein. Das ist eigentlich Stand der Technik, aber wird aus irgendwelchen Gründen nur bei Servern angeboten. Mhm. Oder zumindest in großen Teilen. Und wenn dann halt Bitflips passieren, dann verhält sich das Programm vielleicht halt komisch, weil an der falschen Stelle irgendwo eine 1 steht, wo eine 0 stehen sollte. Und das ist dann natürlich eine Sache, die durch Neustarten des Programms einfach behoben wird. Und dann ist halt das Problem nicht mehr, weil der Speicher frisch initialisiert wird und dann ist da keine 0 mehr drin, wo eine 1 sein sollte oder was auch immer. Also ja, kosmische Strahlung ist nicht auszuschließen, aber natürlich diese scherzhafte Verwendung ist natürlich sehr viel häufiger als die tatsächliche kosmische Strahlung.
Ja, ebenso, ja, so eine abwinkende Antwort eben, ja, genau. Mhm.
Ja, ich bin ein bisschen besorgt, dass wir bei 1:12 sind und wir sind zu etwa halb durch.
Ja, nur mit den Begriffen. Du hast ja vorher noch einen Exkurs über KI gemacht.
Ja, genau, das stimmt natürlich. Also das ist halt eine etwas längere Folge, aber das kann man bei so einem Pseudo-Jubiläum ja schon mal machen. Ich habe hier den nächsten Begriff hier. Wir gehen jetzt in das Thema Netzwerk rüber und sind beim Tschernobyl-Paket. Ja, zeigt so ein bisschen halt natürlich die Zeit, in der das Ganze entstanden ist. Vielleicht würde man heute Fukushima-Paket sagen, keine Ahnung. Ein Netzwerkpaket, das einen Broadcast-Sturm hervorruft. Ein Broadcast-Paket ist ein Paket, was nicht an eine bestimmte Netzwerkadresse geschickt wird, sondern an alle Teilnehmer im Netzwerk, zumindest in dem entsprechenden lokalen Netzwerksegment. Und ja, ein Tschernobyl-Paket ist halt eins, was so einen Broadcast hervorruft und dann zu einem so einem Broadcast-Sturm führt. Wenn das halt ein Broadcast-Paket ist, auf das alle anderen, die das Paket erhalten, auch wieder mit einem Broadcast-Paket antworten, dann hat man halt ja wie so eine Kettenreaktion, wie man es im Kernreaktor kennt, dass dann, wenn meinetwegen 6 Teilnehmer im Netzwerk sind, einer schickt ein Broadcast-Paket los, die anderen 5 empfangen das, schicken 5 Broadcast-Pakete los und dann hat man halt mit jedem weiteren Schritt eine Verfünffachung der Sache. Mhm. Und dann wird nach relativ kurzer Zeit der Netzwerkswitch durch den Boden schmelzen.
Ja.
Ja, wie auch hier dann der Begriff Network Meltdown drin ist, natürlich auch mit der entsprechenden Referenz auf die Nuklearkatastrophe in Tschernobyl. Also das ist eine Sache, die existiert. Beim Netzwerk haben wir ja auch noch den Honeypot, den Honigtopf. Das ist auch ein Begriff, der bis heute noch in Verwendung ist, der auch, glaube ich, immer mehr Relevanz erfahren hat, dadurch, dass sich dann halt in den späten 80ern, frühen 90ern rausgestellt hat, dass das Internet leider keine Blümchenwiese ist, sondern dass es da auch böse Leute gibt ab und zu, also halt die vorher besprochenen Cracker, die im landläufigen Gebrauch als Hacker bezeichnet werden. Und ein Honigtopf ist eine Maschine oder vielleicht auch nur ein Stück Software, was man irgendwo hinstellt mit dem Zweck, die Cracker anzulocken, so dass man halt gucken kann, was sie machen. Also ne, zum Beispiel habe ich, was ich schon mal in der Vergangenheit auf Webseiten gesehen habe, ist, dass auf einer Webseite relativ prominent eine E-Mail-Adresse platziert wurde und dann steht dann so daneben, diese E-Mail-Adresse ist nicht für Menschen da gedacht, dass die dann halt da E-Mails schreiben, sondern die ist nur dafür da, dass irgendwelche Spambots die aufgreifen können und dann können wir halt dann danach, was an diese Adresse geschickt wird, unseren Spamfilter trainieren. Hm. Das ist gut. So die klassische Form vom Honigtopf. Ja, oder dass man halt einfach sagt, man stellt eine Maschine ins Internet, die vielleicht auch keinen Virenscanner, keine Firewall, kein gar nichts hat. Und dann guckt man einfach mal, wie viele Mikrosekunden es dauert, bis die infiziert ist. Und dann guckt man sich an, wie diese Infektion abläuft. Wenn man natürlich hoffentlich den Honigtopf hinreichend vom eigenen Netzwerk abgetrennt hat, dass diese Infektion sich nicht ausbreiten kann.
Okay.
Wie wir das in der Folge 51 besprochen haben, beziehungsweise besprechen werden.
Ja, genau. Besprochen werden haben werden. LAN-Party ist der nächste Begriff.
LAN-Party, genau. Wir sind wieder beim Gaming.
Endlich.
Ich weiß ja nicht, ob wir schon Hörer haben, die so jung sind, dass sie LAN-Partys nicht mehr kennen.
Bestimmt. Ich könnte es mir durchaus vorstellen.
Ich meine, meine letzte LAN-Party ist auch ein bisschen her. Die war so 2018 oder so. LAN-Party bezeichnet, also LAN ist ja das Local Access Network, also halt ein lokales, kabelgebundenes Netzwerksegment. Daraus ja dann die Ableitung auch das WLAN, was dann halt nicht kabelgebunden ist, sondern halt wireless ist, aber halt auch ein lokales Netzwerk, also eins, was sich zum Beispiel auf den Bereich eines Gebäudes oder eines einer Wohnung erstrecken kann. LAN-Party heißt, dass alle Teilnehmer sich in einer Wohnung versammeln, also halt ja für gewöhnlich dann in einer Wohnung eines der Teilnehmer, der die zur Verfügung stellt. Und alle bringen ihre Computer mit, dann ist so der erste Tag ist nur irgendwie die ganzen Kabel alle richtig hinzustellen und zumindest in den 90er Jahren war es dann auch immer noch eine Tradition, dass irgendeiner noch seinen PC neu installieren musste, weil irgendwas ganz komisch war und irgendwie das Netzwerk nicht wollte. Das war so die Zeit, bevor man diese ganzen Netzwerkkarte einfach zusammengesteckt hat, das hat einfach funktioniert, wie das heutzutage der Fall ist oder zumindest hoffentlich. Siehe unsere Autokonfigurationsfolge von vor relativ langer Zeit. Ich glaube Folge 28, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Mhm. Und dann hat man eben dieses damit aufgebaute lokale Netzwerk verwendet, um dann Computerspiele zu spielen miteinander. Denn zu dieser Zeit in den 90er Jahren und frühen 2000ern ging das vor allem im lokalen Netzwerk. Also ich glaube, das erste Mal, dass so richtig Spielen online möglich war, war, glaube ich, Ultima Online. Also was dann schon ein komplexeres Spiel war, nicht einfach nur so ein sowas Textbasiertes, was schon im frühen Internet möglich war. Und natürlich dann so der große Durchbruch war dann Blizzards Battle.net. Was dann 1997, 98 oder so?
Dark Age of Camelot und sowas müsste, glaube ich, da auch noch mit reinspielen. Aber da wird es bei mir auch dann ziemlich dunkel, weil da bin ich dann noch zu jung.
Für. Also man kann auf jeden Fall sehen, in den 90er Jahren waren es so einzelne Spiele, die man online spielen konnte. Und dann erst so ab 2000 ging es dann richtig los, dass es dann in irgendeiner Form alle mehrspielerfähigen Spiele mitgebracht haben. Das war dann dementsprechend so die 90er und auch noch die frühen 2000er war die Hochzeit von den LAN-Partys, wo man sich eben in einer Wohnung versammelt hat zum Spielen. Ich weiß, ich habe hier in meiner Wohnung von etwa 50 Quadratmetern habe ich mal eine LAN-Party ausgerichtet für 10 Leute. Das war Popcorn-Kino. Mhm.
Das war immer sehr
lustig. Problem an der Sache ist ja auch hier diesen Plattenbau hier gibt es ja nur Aluminiumdrähte in den Wohnräumen. Also die Stromleitungen sind nur Aluminiumdrähte, die auf 10 Ampere begrenzt sind durch die Sicherung. Und das hatte dann zur Folge, dass ich dann das Dichtung ausgegeben habe, alle Systeme, die hier mitgebracht werden, müssen über die Steckdosen in der Küche und im Bad betrieben werden, weil die schon Kupferleitung hatten durch eine Modernisierungsmaßnahme. Und dementsprechend, das war hier ein Gewusel aus Verteilern und allen möglichen Klapptischen und so, die mitgebracht wurden, um dann hier PCs aufzubauen. Also man konnte im Prinzip nicht mehr durchlaufen. Ich glaube, wenn hier ein Feuer ausgebrochen wäre, wären wir alle gestorben. Aber es hat funktioniert. Und da haben wir dann halt bis in die Nacht gezockt, wie sich das halt so richtig gehört. Dementsprechend natürlich so die verschiedenen Titel. Also natürlich die klassischen Shooter werden so gespielt, ne, wie hier auch in dem Jargonfall erwähnt ist, Quake, Unreal Tournament und sowas waren hier die 90er Jahren die entsprechenden Spiele. Heutzutage ist das dann wohl eher so Counter-Strike oder sowas. Man kann auch so Strategiespiele spielen, so wie Civilization, was dann ja quasi die virtuelle Variante so quasi von so Brettspielen auf der Weltniveau ist. Weltniveau sowas wie Risiko oder sowas. so ein bisschen analog davon, als sowas kann man sich Civilization vorstellen. Wobei das natürlich auch ein Kulturbau ist und nicht nur die reine Kriegsmaschinerie, wie das bei Risiko der Fall ist. Das sind alles so Sachen, die man im Netzwerk machen kann. Was mir da zum Beispiel besonders Freude gemacht hat, war, wir haben Empty Epsilon gespielt. Das ist ein Spiel, so ein bisschen analog zu, das war mal dann offiziell rausgekommen, so eine Variante davon, das nennt sich, glaube ich, dann Star Trek Bridge Command. Das Prinzip ist, dass man so eine Star Trek Crew spielt, ne? Also wie man das in den Serien von Star Trek halt kennt, dass dann da, dass halt dieses Raumschiff halt durch die Gegend fliegt und mit irgendwelchen Szenarien konfrontiert ist, irgendwie irgendwelche gegnerischen Schiffe, die angegriffen werden müssen oder irgendwelche Forschungsmissionen, die unternommen werden müssen. Und man hat dafür halt die ganzen Spieler jeweils sind halt auf einer Station, also man hat halt so einen Captain, man hat dann einen, der am Steuer sitzt, man hat einen im Maschinenraum und einen an der am Funk und einen am den Sensoren und so weiter und so fort. Und das ist dann halt ja ein Teamspiel in dem Sinne, dass man sich dann halt koordinieren muss gegenseitig, beziehungsweise dass der Captain halt den ganzen Laden zusammenhalten muss. Und das macht natürlich, das funktioniert natürlich besonders gut, wenn alle im selben Raum sitzen und nicht nur so per Funk miteinander zusammengeschaltet sind, per Videokonferenz oder sowas, dass dann der Captain tatsächlich im Raum rumgehen kann, also sofern das halt in unserer Konfiguration überhaupt möglich war, sich noch zu bewegen im Raum und dann so mit den verschiedenen Stationen reden konnte. Das war auf jeden Fall eine sehr schöne Sache.
Ist jetzt so, es wird heutzutage, habe ich so das Gefühl, immer schwieriger tatsächlich Spiele zu finden, die man noch im LAN spielen kann. Also die sind halt alle über Internet-Uplink oder für Internet-Uplink ausgerichtet. Da gibt es irgendwie, keine Ahnung, Mechanismen, die dann so Spiele finden und passende Mitspieler finden und sowas. Aber irgendwie ein lokales Spiel auszurichten, das irgendwie wird weniger.
Ich glaube, wenn man im Open-Source-Bereich unterwegs ist, hat man da noch relativ viele Optionen. Also sowas wie Zero-AD als Age of Empires-Klon oder OpenTDD als Transport Tycoon-Klon. Halt, wie gesagt, Empty Epsilon hatte ich ja schon erwähnt und so weiter und so fort. Da findet man schon noch Optionen. Ja, für was kommerzielle Spiele angeht, glaube ich, ja, es ist schwieriger geworden. Ich glaube auch noch so, wenn man so in der Kategorie Brettspieladaptationen ist, hat man da noch die Option. Also, ich hatte jetzt zum Beispiel mit ein paar Freunden Small World gespielt. Was halt auch so eine Brettspieladaptation ist. Also es ist halt eigentlich ein Brettspiel und es gibt dann halt eine Digitalvariante davon. Und da gibt es auch noch solche Varianten wie E-Mail-Spiel und sowas. Also es ist dann zwar trotzdem durch so einen Cloud-Server abgebildet, aber also diese Idee quasi, einer macht einen Zug und dann kann dann halt der Nächste, wenn er sich dann irgendwann einloggt, halt den nächsten Zug machen. Und ja, so auf die Art und Weise, wie das halt früher mit Briefschach zum Beispiel der Fall war. Also zum Beispiel sowas wie Schach gab es ja auch als E-Mail-Schach eine relativ lange Zeit, war das durchaus üblich gewesen, weil das natürlich über E-Mail funktioniert, dass man sich halt irgendwie so einen Zug in dieser Schachnotation halt hin und her schickt und dann haben beide Spieler quasi ein Schachbrett aufgebaut, wo sie dann halt die Züge des anderen machen und dann jeweils überlegen, was sie für den nächsten Zug machen wollen, das dann halt zurückschreiben, wie es halt beim Briefschach auch der Fall ist. Also ja. Das wäre dann auch so die Hightech-Variante vom Briefschach quasi.
Ich kenne ein Spiel, wo es um Fabrikbau geht von einem tschechischen Hersteller. Und da, die haben eine ganze Menge von diesen liebgewonnenen alten Features da wieder eingebaut in dieses Spiel.
Sehr gut.
Das heißt Factorio.
Anyway. Wir in der Kategorie Netzwerk haben wir noch einen Begriff, nämlich Massage. Vague term used to describe smooth transformations of a data set into a different form, especially transformations that do not lose information. Und das ist auch so ein Begriff, den ich, der aus meinem Duktus drin ist, halt, wir massieren die Daten ein bisschen in die Form, die das nächste Programm jetzt gerade haben möchte.
Okay.
Ja, wir hatten ja vorhin schon wieder Unix erwähnt, wir hatten ja in der Folge 6 sowas besprochen, wie man so verschiedene Unix-Kommandos kombinieren kann und das ist ja quasi genau das, was man mit diesen Unix-Befehlen so machen kann. Man hat ein Programm, was bestimmte Daten erzeugt und dann muss man halt in der Datenverwendungskette halt so ein paar Schritte einfügen, um die Daten zu massieren in die Art und Weise, wie das Zielprogramm das dann halt haben möchte. Und das ist auf jeden Fall ein schöner Begriff, der nichts mit körpernahen Dienstleistungen zu tun hat, außer dem Namen.
Okay.
Ich habe hier den Begriff Bittybox, den fand ich, glaube ich, vor allem süß. A computer sufficiently small, primitive or incapable as to cause a hacker acute claustrophobia at the thought of developing software on or for it. Also ein Computer, der so klein, primitiv und nutzlos ist, dass ein Hacker akute Platzangst bekommt, wenn er dafür Software entwickeln muss. Ich weiß jetzt wieder, warum ich den raufgepackt habe, den Begriff, aufgrund dieser Definition, weil ich dann auch festgestellt hatte, das ist, glaube ich, wirklich so diese Zeit gewesen, wo halt die Computer alle 2 Jahre doppelt so schnell waren. Und dann, ja, dementsprechend halt, das, die, wenn man irgendwie den Rechner von 1993 hatte, dann hat man 1995, dann muss man überlegen, wo man das Geld für den neuen Rechner herbekommt, weil der alte Rechner halt hoffnungslos veraltet ist gegen das, was jetzt halt Stand der Technik ist. Was sich ja heute so ein bisschen normalisiert hat. Also diese großen Techniksprünge hat man nur noch relativ selten. Und ja, Prozessoren irgendwie von Intel von einer Generation zur nächsten, also von einem Jahr zum nächsten, sind da vielleicht irgendwie 5 oder 10% schneller, aber halt nicht doppelt so schnell. Oder man kann dann halt einfach mal 10 Jahre warten, bevor man sich was holt, was dann halt doppelt so schnell ist. Da ist dieser akute Druck so ein bisschen weg.
Ja.
Andererseits natürlich, so die Leute, die sich als Hacker bezeichnen, sind heute, glaube ich, eher so auf den bewusst sehr kleinen Systemen unterwegs. Also so auf so Mikrochips oder Embedded-Systemen oder sowas wie einem Raspberry Pi, also so einem Kleinstcomputer, der so im Scheckkartenformat eine große Platine ist, wo man dann halt Strom und eventuell irgendwie eine Tastatur oder ein Bildschirm und sowas anstecken kann.
Ja.
Und diese Geräte haben halt eher den Vorzug, dass sie halt, was man halt versuchen kann, dieser riesigen Komplexität von größeren Systemen so ein bisschen zu entgehen und halt mal wieder was vor sich zu haben, was man irgendwie komplett verstehen kann vielleicht.
Ja, gut, das mit der Klaustrophobie ist natürlich so eine Sache, ne? Das würde ja dann eher vielleicht auf so ein Arduino oder so ein ESP32 am ehesten noch zutreffen, wo dann halt wirklich irgendwie die Kompilate sehr, sehr kompakt sein müssen am Ende von der Software, die man dafür schreibt.
Ja. Genau, so das ist dann die Größenordnung von, also die noch ein bisschen kleiner ist als dieser Kreditkartencomputer, also Kreditkarten, große Computer, Raspberry Pi, wo man dann halt quasi auf einem einzelnen Chip unterwegs ist und man hat auch nicht mehr ein Betriebssystem, weil für mehrere Prozesse einfach kein Platz wäre. Und auch diese ganzen Strukturen, die ein Betriebssystem bräuchte, die wir in Folge 15 besprochen hatten, also sowas wie Speicherschutz und Prozessisolierung, die sind einfach gar nicht vorgesehen, eben weil die Ressourcen so knapp sind. Das ist dann dafür gedacht, ein konkretes Programm auszuführen. Also zum Beispiel ein Programm, was dann einen LED-Streifen betreibt, der da an dem Controller dranhängt und dann, oder vielleicht ein Temperatursensor, und dann ist das Programm halt, besteht darin halt, irgendwie diesen Temperatursensor auszulesen und das dann über ein Funksignal dann weiterzuschicken an eine Zentrale von so einem Smart-Home-Zeug oder sowas.
Genau.
Und ja, wie gesagt, das ist halt natürlich eine greifbare Größenordnung heutzutage, damals eher abschätzig betrachtet. Auch so ein Beispiel von historischer Vignette, der mit dem heutigen Nutzung nicht mehr so viel zu tun hat, ist der Gorilla-Arm.
Das ist so klasse, ja.
Wir sind jetzt hier ganz tief in der Kategorie Hardware drin, also mit der BT-Box und jetzt im Gorilla-Arm. Der Seiteneffekt, der Touchscreens als Mainstream-Eingabetechnologie das Leben gekostet hat, obwohl es da in den frühen 80er Jahren wohl einen vielversprechenden Start gab. Ich weiß auch so in, ich glaube in Stirb langsam gibt es so eine Szene, wo er in das Nakatomi Plaza reinkommt, gibt es in der Lobby so einen Touchscreen, wo er irgendwie quasi den Gebäudeplan sich angucken kann. Und John McClane, also Bruce Willis, kommentiert dann so schönes Spielzeug. Also das war halt so der Zustand, den den Touchscreens damals halt waren in den 80er Jahren. Mhm. Und das Problem ist halt, wenn man zum Beispiel ein Notebook oder einen Computer hat mit so einem Touchscreen, dann kriegt man halt den Gorilla-Arm, weil man den Arm die ganze Zeit so unnatürlich hochhalten muss, um an den PC ranzukommen, also an den Monitor ranzukommen.
Ja.
Und dementsprechend wurde dann halt hier kommentiert, dass deswegen natürlich Touchscreens als Eingabetechnologie völlig aussichtslos sind. Und natürlich können wir jetzt heute mit der Macht der Hindsight drauf gucken, mit der Macht der späten Einsicht, dass natürlich Touchscreens heute ja vielleicht die dominierende Eingabetechnologie überhaupt sind, aber halt einem anderen Formfaktor. Man muss halt erstmal einen richtigen Formfaktor finden, was halt Telefone und Tablets sind.
Ja.
Ich glaube, bei Tablets hat man das Problem auch so ein bisschen, weil das Tablet halt so schwer ist, dass man dann eher mit dem haltenden Arm irgendwie Probleme bekommt, als mit dem tippenden Arm. Aber bei Telefonen hat sich natürlich der Touchscreen zur absolut dominierenden Form durchgesetzt.
Ja, ich weiß nicht, wie häufig du tatsächlich Tablets benutzt. Also bei Tablets kann das durchaus noch vorkommen, ne? Es wird ja auch immer besser, aber gerade so die ersten Tablets, die es so gab, die ja noch deutlich größere und schwerere Akkus hatten, das war schon auf jeden Fall eine interessante Sache.
Ja, ich weiß auch, ich hatte mal eine Zeit lang von der Arbeit ein Notebook, was auch so ein Touchscreen-Display drin hat, und das war dann so eins, wo man dann das Tablet, also dass die Notebook-Klappe quasi 180 Grad aufmachen konnte, sodass man dann quasi wie einen Tablet-Formfaktor hatte, nur dann halt quasi die Tastatur auf die andere Seite umgeklappt und dann auch deaktiviert. Und ich glaube, ich habe das 2-3 Mal verwendet. Ich habe es nicht wirklich zum Einsatz gebracht, weil es halt für ein Notebook auch nicht wirklich Sinn ergibt. Und also für die Sachen, die ich da drauf mache, ergibt ein Touchscreen nicht wirklich Sinn. Aber gut.
Ich muss das auch sagen. Ich hatte bei meiner letzten Fortbildungsmaßnahme eine Person mit in dem Kurs, die hat sich tatsächlich so ein ThinkPad gekauft. Und ihr war das total wichtig. Wir haben irgendwie ungefähr zeitgleich die ThinkPads gekauft. Und sie sagte, ja, aber du hast ja gar nicht das Touch. Ich sage, ja, aber ich habe doch da eine Tastatur und eine Maus. Warum sollte ich an einem Notebook ein Touchscreen brauchen? Und diese Person fand das aber total wichtig. Die hat das auch ständig benutzt und ich habe nicht begriffen, warum. Es war irgendwie total befremdlich.
Ja, gut, unterschiedliche Leute verwenden das Gerät unterschiedlich. Da hätte ich gerne mal Mäuschen gespielt, mal gucken, was diese Person so macht auf dem PC, aber gut.
Naja, am Ende hat sie halt häufig irgendwelche Eingabemasken angewählt damit.
Ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Tendenz von mir als Techniker. Ich bin sowieso meistens auf der Kommandozeile unterwegs und bin sowieso meistens am Tippen. Also für mich ist selbst ein Touchpad irgendwie so ein Nachgedanke, wenn ich ein Notebook auswähle. Ja, Hauptsache, die Tastatur ist gut.
Richtig, ja.
Apropos Hardware, wir haben hier noch Moore's Law. Ich weiß gar nicht, wie stark wir darauf eingehen müssen, weil das eigentlich relativ bekannt ist im Allgemeinen.
Ja, durchaus, ja.
Hier ist es so beschrieben: Any one of several similar folk theorems that fit computing capacity or cost to an exponential curve with doubling time close to a year. Also ja, so verschiedene Arten von so ja, Pseudo-Gesetzen oder Pseudo-Relationen, wo Computerkapazität oder Kosten oder sowas in irgendeiner Form als exponentielle Kurve dargestellt werden. Und die Verdopplungszeit ist dann sowas wie ein Jahr oder 2 Jahre. Mhm. Die ursprüngliche Formulierung von Gordon Moore, der einer der Gründer von Intel war, dass sich die Komponentendichte in Mikroprozessoren alle 2 Jahre verdoppelt. Oder alle 18 Monate oder 2 Jahre, ich weiß nicht mehr genau, welches von meinen es war, aber in der Größenordnung. Also die Dichte von Transistoren, das hatten wir schon mal irgendwann besprochen, ich weiß noch nicht mehr, in welcher Folge, wir hatten mal diese Analogie gebracht zwischen dem kleinen Lichtschalter und dem riesigen Schalter groß wie ein Gebäude, wenn man nur irgendwie ein paar Jahrzehnte zurückgeht in der Entwicklung.
Ja, aber kann ich mir auch nicht mehr erinnern, welche Folge das war. Aber wir hatten das mal.
Mhm. Ich finde es jetzt nicht mehr, wo es war. Aber das war auf jeden Fall mal irgendwo Thema gewesen. Dazu passend war natürlich hier, naja, sehr gut. Ja, genau, eine Miniaturisierung, ganz genau. Ne? Und das ist halt da beschrieben. Und da das, wie gesagt, von einem von den Intel-Gründern war, habe ich hier noch passend dazu gepackt, was allerdings nicht im Jargonfall ist Andy's and Bill's Law, benannt nach Andy Grove, dem früheren Intel-CEO, also in den 90er Jahren, glaube ich, und halt dem Microsoft-CEO der damaligen Zeit, Bill Gates. Mhm. Und Andy's and Bill's Law besagt, was Andy dir gibt, das nimmt Bill dir wieder weg. What Andy giveth, Bill taketh away.
Ja, sehr schön.
Also die Vorstellung, dass halt im gleichen Maße, wie die Hardware immer schneller wird, die Software gleichzeitig immer langsamer wird. Und es ist so ein Motiv, dass ich nicht hundertprozentig unterschreiben kann. Da ist sicher auch viel Romantisierung dabei. Also in den 90ern gab es auch jede Menge Scheiß-Software, die grottenlangsam war. Aber es ist doch teilweise eklatant halt, wie viele Faktoren Computer schneller geworden sind und sie fühlen sich mir nicht so wirklich an. Also irgendwie, wenn ich irgendwie auf Arbeit im Outlook meine E-Mails durchlese, dann ruckelt das irgendwie. Und das kann ich mir nicht erklären. Das ist Text auf dem Bildschirm. Ich dachte eigentlich irgendwie, das haben wir jetzt mittlerweile mal effizient gelöst. Ne? Gerade auch so dieser Unterschied zu, wenn ich dann irgendwie ein Videospiel aufhab und da werden irgendwie tausende von extrem detaillierten Objekten dargestellt in flüssigen 60 Frames pro Sekunde und dann mache ich eine E-Mail auf und da hängt einfach 2 Sekunden. Das ist mir unerklärlich. Also, nee, es ist mir erklärlich. Es ist halt Schlamperei. Man kann es halt nicht anders sagen. Ne? Das ist halt nicht die Priorität. Die Kunden fressen es halt. Ne? Das wird halt hingenommen und dementsprechend gibt es keinen Handlungsdruck. Während natürlich, wenn so ein Spiel halt nur ein Bild alle 2 Sekunden rendern würde, wäre es halt unspielbar und dementsprechend geht das halt nicht. Deswegen muss man sich darum bemühen. Bei dieser Produktivitätssoftware, in Anführungszeichen, das ist ja, wie die Kategorie eigentlich bezeichnet wird, bei dieser Produktivitätssoftware ist das aber kein Problem. Ende des Rants. Wir gehen hier weiter zu. In welcher Kategorie sind wir jetzt gerade? Wir sind jetzt gerade bei grafische Oberflächen angekommen und sind jetzt bei den Marching Ants.
Ja.
Also die marschierenden Ameisen hat man sicherlich schon mal gesehen, wenn man in einem grafischen Bildbearbeitungsprogramm oder sowas eine Auswahl trifft, dann ist das ja so ein gestrichelter Rahmen und das sind die marschierenden Ameisen.
Tatsächlich.
Ich glaube, das basiert auch darauf, dass es in manchen Programmen gerade in den 90er Jahren auch wirklich animiert war, also dass sich diese Linie weiter drumherum bewegt hat, fortlaufend. Während jetzt hat man diesen Effekt vielleicht noch, wenn man den Rahmen aufzieht, dass es dann halt, so wie es sich zieht, halt die Strichel entlang wandern, entsprechend der Größe, die sich anpasst vom Rechteck.
Jetzt bin ich ja gerade versucht, mal GIMP zu öffnen und mal zu sehen, ob das nicht doch sich noch bewegt. Ich bin da nämlich gerade sehr unsicher. Mach mal weiter, ich bestätige das gleich oder nicht.
Genau, du machst dir mal die Live-Recherche.
Ja.
Faktencheck. Mhm. Bei den grafischen Oberflächen habe ich ja auch noch die Menuitis. Notional Disease suffered by software with an obsessively simple-minded menu interface and no escape. Hackers find this intensely irritating. Das ist heute auch noch ein Problem. Diese Tendenz. Ich glaube, das ist ganz gut zusammengefasst durch diesen Spruch, wenn du dein Programm so einfach machst, dass selbst ein Idiot es verwenden könnte, würde es nur ein Idiot verwenden wollen.
Hm, okay.
Was natürlich auch ein bisschen schnippisch ist, das ist ja auch klar. Aber ja, diese Tendenz, dass man halt sagt, es ist halt nicht jeder ein Experte, deswegen muss jetzt jedes Programm so weit runtergedampft sein, dass auch der normale Nutzer verwenden kann. Aber es gibt halt durchaus auch einen Grund, dass Profis gerne detaillierter Zugriff haben wollen möchten und sowas. Und ja, dementsprechend, dass halt hier das Programm reduziert wird auf so ein Menü, aus dem man irgendwie Dinge auswählen kann, aber man hat keine detaillierte Kontrolle mehr darüber. Ich denke auch so spontan, das ist jetzt nicht Software, aber ja, Technik im weiteren Sinne, an solche Produkte, die sich dadurch auszeichnen, möglichst einfach sein zu wollen, indem man dann möglichst wenige Knöpfe oder sowas dran hat, aber man hat dann trotzdem die ganzen Funktionen drin, nur man muss sich dann halt durch riesige Menüs durchklicken mit einem einzigen Knopf. Also sowas wie man hat dann wie so eine Mikrowelle, wo dann irgendwie ein Knopf ist, um dann ein Programm auszuwählen. Da muss man halt aus 20 Programmen auswählen, bevor man dann irgendwann mal Erwärmen kriegt.
Ja.
Oder zum Beispiel die Lampen, die wir auf Arbeit haben, die haben zwei Schalter und dann gibt es dann so eine ganze A4-Seite an Erklärung dazu, wie diese zwei Schalter zu verwenden sind. Also wenn diese LED dort leuchtet, dann kann man diesen Knopf lang drücken, damit dann die andere LED ausgeht und dann kann man einmal kurz drücken, damit dann tatsächlich die folgende Sache passiert. Und ich habe diese eine Funktion gelernt, wie ich drücken muss, damit die Lampe ausgeht und damit ich drücken muss, wie sie angeht. Und diese ganzen anderen Funktionen verwende ich halt nicht, weil das halt ein derart katastrophales Interface ist. Das ist, glaube ich, was diese Menuitis hier so ein bisschen beschreibt, als ja natürlich mit dem Software-Analog eher.
Also ich habe das mal recherchiert. Die Linie ist tatsächlich animiert. Also in der aktuellen GIMP-Version, die ich hier habe, Moment, ich muss kurz schauen, Info, GIMP 2.10.34.
Ja. Also wir sehen, GIMP ehrt die Vorfighter.
Ja, total. Und ich muss aber sagen, es ist auch durchaus ein praktisches Feature, weil es halt das Auge deutlich besser lenkt als einfach nur eine gestrichelte Linie. Gerade dann, wenn man eventuell Liniengrafiken hätte.
Ja. So, wir gehen mal weiter. Wir haben noch ein paar Kategorien. In der Kategorie Kryptografie habe ich hier Alice und Bob rausgegriffen. Ich weiß nicht, ob wir Alice und Bob schon eingeführt hatten in den Kryptografie-Folgen.
Ja, haben wir auf jeden Fall.
Es war es verwendet auf jeden Fall. Haben es auch eingeführt?
Ja.
Sehr gut. Dann ja, ist hier nochmal die Referenz, weil in diesem Eintrag hier im Jargon-File ist auch nochmal die ganzen Optionen von möglichen Namen aufgelistet. Also halt die einfachen Teilnehmer von Protokollen sind Alice, Bob, Carol und Dave. Also quasi A, B, C, D. Dann gibt es noch Eve, den Eavesdropper, also jemand, der mitlauscht und dann halt eventuell, wenn etwas unverschlüsselt übertragen wird, das halt irgendwie mitbekommen kann oder wenn das halt nicht ordentlich verschlüsselt ist, sodass man das durch Mithören irgendwie rausbekommen könnte. Mallory ist der böse Angreifer, also von ja Malice wie halt Bösartigkeit. Mhm. Trent ist der Treuhänder, also der die vertrauenswürdige Stille, auf die sich alle einigen können. Walter ist ein Warden, also was heißt Warden? Wächter, ne?
Ein Wächter, genau, ja.
Peggy ist ein Prover, also ein Überprüfer. Victor ist ein Verifier, also Moment, was ist der Unterschied zwischen Prover und Verifier? Vielleicht ist es einfach nur
ein Proof Synonym ist ein Beweis und eine Verifikation ist, also ein Beweis
stimmt,
und eine Verifikation
ist ein Überprüfer, ja. Ja. Genau, das sind so Standardnamen, die in diesen kryptografischen Protokollen auftauchen. Ja, so eine ganze Gemeinde von Namen, mit dem man es dann zu tun hat. Ja, einfach nur deswegen, weil es natürlich einfacher zu lesen ist, als man irgendwie schreibt, A schickt B eine Nachricht C oder sowas, sondern Alice schickt Bob eine Nachricht C, das kann man besser visualisieren.
Ja, und aber auch cool, also Mallory und Trent, Walter, Peggy und Victor waren mir jetzt neu.
Oh, cool. Also Eve und Mallory und Trent waren mir schon mal so bekannt, die anderen Namen waren mir jetzt auch neu. Also es ist natürlich auch, je nachdem, was für Beschreibungen man dann liest, kommen dann verschiedene Rollen zum Einsatz.
Okay.
Ich bin hier in der Kategorie Dokumentation und der erste Eintrag ist Green's Theorem. Das ist der ganze Punkt für diese Folge. Für jede Story gibt es in einer Gruppe von Leuten eine Person, die die Story noch nicht gehört hat.
Ah, okay.
Das ist ja genau das, was wir heute machen. Wir erzählen euch diese ganzen Stories, damit der Jargon sich weiter verbreiten kann und weiterlebt. Das ist also genau das, was hier passiert. Gehe ich einfach weiter, weil ich habe auch nichts weiter groß anderes zu sagen dazu, außer dass es eine Sache, die existiert. In der Kategorie Dokumentation habe ich hier den Language Lawyer, den Sprachanwalt. Und da ist das Problem, man hat ja diese Programmiersprachen, das haben wir besprochen in Folge 33, und die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie zwar für den Menschen verständlich sein sollen, aber halt eigentlich auch ziemlich genau spezifiziert sein sollen, damit die Maschine damit umgehen kann. Und da ja nun Sprachen eine komplexe Sache sind, kann es ja sein, dass dort interessante Interaktionen von verschiedenen Teilen eines sprachlichen Konstrukts dort auftreten. Also wenn man einen bestimmten Code schreibt und dann bestimmte Symbole zueinander anordnet und sich dann fragt, ja okay, aber nach dieser einen Regel sollte es das Folgende tun, aber die andere Regel könnte dem widersprechen. Was gilt jetzt eigentlich? Dann braucht man einen Sprachanwalt, also derjenige, der dann die Spezifikation von der Sprache gelesen hat und am besten aus dem Gedächtnis weiß und dann halt dann sagen kann, ja, hier aufgrund von Abschnitt 4.61.2 gilt doch dann das Folgende. Das ist auch, das ist tatsächlich relevant, weil zum Beispiel eine Programmiersprache, die notorisch ist dafür, wie komplex sie ist, ist C++. Dafür gibt es einen Standard von der Organisation ISO, also von der internationalen Standardorganisation. Mhm. Ich glaube, der C++-Standard ist so Größenordnung 3.000, 4.000 Seiten lang.
Oh, cool. Mhm.
Also da braucht man dann, glaube ich, Experten, die sich damit auskennen. Ja, wie das halt auch so Anwälte sind für das Rechtsgebiet.
Ja, das sind also quasi die Leute, die immer den Unterschied zwischen das Gleiche und dasselbe sowie anscheinend und scheinbar erklären.
Ja, genau.
Okay, hervorragend.
Das dann halt hoch 10.
Cool.
Die Erklärung des nächsten Begriffs werde ich dir einfach mal als Übungsaufgabe überlassen.
Was? Oh Gott.
Der nächste Begriff ist genau das, Left as an Exercise. Das ist, wenn man eine technische Dokumentation schreibt und man müsste eigentlich jetzt gerade irgendwie motivieren, warum die Sache, die man gesagt hat, eigentlich richtig ist. Man hat aber keine Lust darauf. Dann sagt man einfach, dieser Beweis wird dem Leser als Übungsaufgabe überlassen.
Oh, hervorragend. Sehr gut.
Das ist so eine ganze Kategorie von Mathematikerwitzen, die in diese Richtung so gehen. Das hatte ich damals im Physikstudium, da hatte ich ja auch Mathematikvorlesungen belegt und da hat man dann mit dem entsprechenden Studentenhumor konfrontiert. Zum Beispiel halt so verschiedene Beweisschemata, die Mathematiker verwenden. Zum Beispiel so Beweis durch Wischtechnik war eine meiner Favoriten. So der Professor schreibt den Beweis mit der rechten Hand an und wischt mit der linken Hand gleichzeitig wieder weg. So dass man gar keine Zeit hat zu sehen, was da eigentlich vor sich geht und dann kann er alles behaupten. oder auch schön war Beweis durch Pause. Dass es sagt, das hier ist der Satz, den wir jetzt hier, den ich Ihnen jetzt vorstelle. Den Beweis dafür machen wir nach der Pause, dann ist halt Pause oder meinetwegen die nächste Vorlesung beginnt. Wie wir vor der Pause gezeigt haben.
Ach so, okay, ich dachte jetzt, Beweis durch Pause wäre so, und das beweist es schlüssig und es gibt niemanden, der widerspricht.
Das ist Beweis durch Einschüchterung.
Ach so,
das
okay, gibt's auch.
Cool. Es gab dann auch, und das bezieht sich auf bestimmte Mathematikbücher, die ich nicht kenne, aber ich erinnere das trotzdem so, Beweis durch Autoritätsgläubigkeit, das steht im Fischer, das muss stimmen.
Oh,
Beweis
ja.
durch Autoritätskritik, das steht im Jenich, das kann nicht stimmen. Und die eine Sache, die ich jetzt aber konkret gedacht hatte, war so, dieser Satz hat drei Teile. Beweis, erstens trivial, zweitens analog, drittens Übungsaufgabe.
Ah, okay.
Und fertig.
Sehr schön.
Ganz einfach. Genau, damit kommen wir aus der Kategorie Dokumentation. Diese Kategorien sind alles ein bisschen vage. Und wir kommen hier in die Kategorie Kommunikation rüber. Weil Dokumentation ist natürlich eine degenerierte Form von Kommunikation. Oder andersrum, Kommunikation ist eine degenerierte Form von Dokumentation. Kann man sich aussuchen. Und der erste wesentliche Eintrag hier auf der Liste ist Fnord.
Ja, sehr schön.
Genau, es geht weiter. Nee, das müssen wir mal erklären. Fnord ist aus der Illuminatus-Trilogie. Das ist so eine Buchreihe, wie sagen, Science-Fiction oder Fantasy. Ich kenne tatsächlich nicht selber die Bücher selber kenne ich nicht, aber es sind relativ viele Referenzen, die sich so in der Hackerkultur etabliert haben. Fnord ist eins davon. Die Hintergrundgeschichte ist, dass Fnord ein Wort ist, was es ja eigentlich nicht gibt. Ne? Also es schreibt sich wie Nord, aber mit einem F vorne dran. Ne? Und halt dieses Fn-Geräusch gibt es ja normalerweise auch nicht im Englischen oder auch im Deutschen. Ja, nur so in zusammengesetzten Wörtern oder sowas könnte das halt auftreten, aber nicht als Anfang einer Silbe. Und in der Geschichte dieser Illuminatus-Trilogie ist das ein Wort, was normale Menschen nicht wahrnehmen können. Sondern quasi, also die sehen es halt nicht, wenn das irgendwo steht, aber sie fühlen sich halt ungut, wenn das halt im Sichtfeld ist. Und das ist dann da quasi in der Geschichte halt so dargestellt, dass die Verleger von Zeitungen in die Artikel dann halt eine gewisse Menge von Fnords reindrucken, je nachdem, wie ungut sich der Leser fühlen soll. Mhm. Und damit quasi eine emotionale Manipulation stattfindet. Und ja, daraus abgeleitet ist das wie ist es hier beschrieben? A word used in email and news postings, also halt ein Wort, was online verwendet wird. E-Mail News Postings waren ja da damals das relevante Format. To tag utterances as surrealist mind play or humor. Also um bestimmte Sachen, die gesagt werden, zu markieren als surrealistische Gedankenspiele oder Humor.
Und ja. Es gibt ja immer noch die alten Chaos-Radio-Folgen, also die aus den 90er Jahren, die Chaos-Radio-Episoden von damals noch Radio Fritz. Die gibt es ja immer noch zu hören und da gibt es so ein paar Nachrichtensendungen, also die Nachrichten wurden damals mit aufgezeichnet, die kann man heute im Podcast immer noch hören. Und da gibt es tatsächlich so ein paar Nachrichtensendungen, wo sie den Radiosprecher dazu ermutigt haben, einfach zwischenreihen immer mal Fnord zu sagen. Was halt beim Anhören wirklich total merkwürdig ist, weil man erstmal, also als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, Moment mal, hat er das jetzt wirklich gerade gesagt? Und das, ich glaube, als ungeübter Hörer oder wenn man dieses Wort nicht kennt, dann ist das schon ein bisschen merkwürdig, wenn man das hört. Also, was? Nochmal? Was? Nee, das habe ich immer noch nicht verstanden. Das war, fand ich total klasse.
Genau, das ist, was Sie wollen.
Ja, richtig.
Als die Wikipedia noch relativ neu war, gab es mal so eine Phase, wo es Parodie-Wikis gab, also wo man dann quasi das Konzept von der Wikipedia als gemeinschaftlich verarbeiteter Enzyklopädie persifliert hat. Eine davon war die Camelopedia. Die hatte als Running Gag eine geheime Verschwörungsorganisation, also sowas wie dieselbe Rolle wie die Illuminaten oder Freimaurer oder sowas. Ne? Mhm. Und die hießen aber nur Sie, aber in Großbuchstaben, ne? Alles groß. Und quasi allen bösen Kabale der Welt waren halt nur Sie. Und das hat immer mit Ihnen zu tun. Ne? Mhm. Hat immer so in All Caps geschrieben. Aber halt auch ohne Details. Ne? Das ist ja genau der Punkt.
Ja, das weiß das ja niemand so genau.
Das ist einfach so die
genau,
Quelle,
ne?
Die man alles zuschreiben kann.
Mhm. Ja. Okay.
Das passt natürlich auch so ein bisschen dazu. Wir bleiben hier bei Kommunikation. Das ist eine volle Kategorie. Und wir sind bei fast 2 Stunden mittlerweile. Dummy Hendon's Razor. Man kennt ja vielleicht Occam's Razor. Also so ein Razor heißt halt Rasiermesser, ne? Und das heißt quasi, womit man so bestimmte Erklärungen für das, was man in der Welt sieht, irgendwie wegschneiden kann, irgendwie und sich die vielleicht das Erklären der Welt einfacher oder zugänglicher machen kann. Also Occam's Razor ist ja diese Erklärung, ist ja diese Regel, dass man versuchen soll, die einfachsten Erklärungen zu bevorzugen, was in der Wissenschaft davon motiviert ist, dass man einfache Erklärungen einfacher prüfen kann. Wenn man halt irgendwie, wenn man jetzt halt irgendwie ein bestimmtes Phänomen beobachtet und man sagt dann, ja, das sind Engel, die im Himmel irgendwelche Astralwürfel auf Wagen legen und dadurch, und dann macht man das dann nochmal 10 Minuten weiter von welchen fantastischen Erklärungen und deswegen habe ich jetzt hier irgendwie Grippe bekommen heute, dann ist das halt eine Erklärung, die einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht sehr einfach zugänglich ist und man fast alles, was man irgendwie prüfen könnte, dann wieder erklären kann mit, ja, da haben die Engel halt die Astralwürfel anders hingelegt. Hm. Und deswegen ist es halt eigentlich sinnvoll, einfache Erklärungen zu bevorzugen. Das ist, was Occam's Razor macht. Es heißt jetzt nicht unbedingt, dass die Erklärung falsch sein muss, mit den Engeln, die Astralwürfel rauflegen. Aber es ist vielleicht nicht die erste Sache, die ich überprüfen würde, wenn ich irgendwie jetzt eine Theorie über Grippe entwickeln wollen würde. So aus reiner Praktikabilitätsüberlegung heraus.
Ja. Wenn man Hufschlag hört, dann denke man an Pferde und nicht an Zebras.
Ja, genau. Oder Zentauren.
Genau.
Und so ein ähnliches Razor, was einen Vorschlag gibt, auf welche Art und Weise man Thesen orten sollte, in der Art und Weise, wie man sie überprüft oder ihnen nachfolgt, ist Hendon's Razor, das besagt, never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity. Also,
das ist Hendon's Razor, ja, okay, richtig.
Das ist Hendon's Razor. Ja. Also auf Deutsch kann man sagen, unterstelle nicht Bösartigkeit, wenn das Verhalten auch durch Inkompetenz zu erklären ist.
Richtig, genau.
Quoted here because it seems to be a particular favorite of hackers. Ja, also das hat relativ viel Prominenz erlangt, gerade so in dieser Hackergemeinde. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es ein bisschen überverwendet wurde zuletzt. Dass irgendwie es eine sehr starke Tendenz gab, irgendwie auch wirklich nichts mit Bösartigkeit zu erklären, sondern nur mit Inkompetenz. Und es ist halt auch eine, ja, vielleicht etwas kaputte Dichotomie zwischen Bösartigkeit und Inkompetenz. Halt irgendwie alles, was mir schlecht ist in der Welt, durch eins von den beiden Sachen erklären zu wollen. Also wir hatten ja vorhin die ganze Diskussion mit KI und Motivationssystemen und sowas. Und ich glaube, das ist eine Erklärung, die man stärker in den Blick nehmen müsste, wenn man irgendwie problematische Prozesse in der Welt erklären möchte. Dass es halt nicht nur die Möglichkeit gibt, irgendwie die Beteiligten sind bösartig, was ja dann quasi das Verschwörungsdenken ist. Irgendwie, dass hier ein bösartiger Kabal, der irgendwie geheim von der geheimen Weltregierung gesteuert ist und was nicht alles. Oder halt Inkompetenz. Ja, wie gesagt, die sind einfach alle zu blöd, um das richtig zu machen, sondern halt, es sind halt kaputte Anreizstrukturen, die dafür sorgen, dass die Leute halt nicht kollektiv das richtige Verhalten zeigen können.
Ich verstehe, was du meinst. Und du hast wahrscheinlich auch recht, dass das alles nicht unbedingt binär ist. Ne? Also man sollte vielleicht das auch ein bisschen aufhören, immer so nur als schwarz oder weiß zu betrachten. Das Problem ist, und das haben wir ja hier auch schon gelegentlich besprochen, es gibt ja gerade in der politischen Debatte, was auch technische Diskussionen betrifft, ne, was irgendwie Internetregulierung und so weiter betrifft, häufiger mal das Phänomen, dass man sagt, okay, also entweder hat er gar keine Ahnung, hat die Person gar keine Ahnung, wovon sie redet, oder sie weiß genau, wovon sie redet und tut einfach nur so, als müsste man das genau so machen. Und man weiß dann nicht so genau, was schlimmer ist.
Ja, wenn du in einer größeren Struktur eingebunden bist, dann ist das halt das Problem, dass selbst wenn du jetzt irgendwie anders handeln würdest, dann wird die Struktur dich durch jemanden ersetzen, der es so macht.
Ja, das ist wahrscheinlich auch wahr.
Naja, ja, also okay. wenn man irgendwie sagt, irgendwie der CEO hier hat irgendwie, der Vorstandsvorsitzende hat irgendwie 10% aller Stellen gestrichen, obwohl das Unternehmen den größten Gewinn aller Zeiten hatte und die eigentlich irgendwie genug Geld hätten, um diese ganzen Mitarbeiter zu beschäftigen oder zu entlohnen und so weiter. Dann kann man sagen, na gut, dann könnte man jetzt halt sagen, der CEO ist halt irgendwie böse oder raffgierig oder was auch immer. Wenn er das nicht machen würde, würden die Anleger dafür sorgen, dass er durch einen CEO ersetzt wird, der den Gewinn besser maximiert als er. Und dann könnte man sagen, okay, die Anleger sind böse. Und dann guckt man, dann sind das irgendwelche Rentenfonds, die halt die Rendite für ihre Anleger sicherstellen müssen, damit die irgendwie eine Rente haben. Dann denkt man sich auch so, naja, ob jetzt Rentenfonds irgendwie die bösen Menschen auf der Welt sind, weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, okay, das ist auch richtig. Was ich meine, sind halt so Sachen, gerade wenn es irgendwie um politische Entscheidungen geht und Leute für eine bestimmte Position plädieren, wo, sage ich mal, aus informierter oder technisch informierter Perspektive eigentlich klar ist, dass das Quatsch ist, was da gefordert wird. Und dann stellt man sich die Frage über die Motivation dieser Forderung. Und das kann halt entweder Böswille oder Ahnungslosigkeit sein. Und man weiß nicht so genau, was man besser finden soll. Aber ja, ich verstehe schon auch, was du meinst. Ja.
Ich hätte jetzt gleich einen Anschlussgedanken, den ich dazu bringen würde, aber den würde ich aufs Nachgespräch verschieben, weil wir nicht im Politik-Podcast sind.
Okay. Ja.
Und wir sind hier bei 1:50, müssen langsam mal irgendwie zum Ende kommen.
Wir springen bei dem Thema auch so Namen auf die Zunge und ich muss sie dann sorgfältig darauf achten, die nicht auszusprechen.
Piep. Wir piepen das alles weg dann.
Genau. Gut.
Ich habe hier als nächstes auf der Liste, wir sind weiter in der Kategorie Kommunikation, das ist so die letzte Kategorie auf der Liste, haben wir Highly. Also auf Deutsch kann man vielleicht sagen hochgradig. The preferred modifier for overstating an understatement.
Sehr schön.
Also ein Adverb, was man dafür verwendet, um eine unterstapelige Formulierung besonders hochtrabend zu machen. Mhm. Beispiele, highly non-optimal, also hochgradig nicht optimal, der absolut schlechteste Weg, etwas zu tun. Ja. Und dann halt auch hier der Punkt, warum ich es reingenommen habe, weil das eine Sache ist, die seit über einem Jahrzehnt meinem Duktus ist, damals auch aus dem Physikstudium noch, hochgradig nicht trivial. Mhm. Als Formulierung für schwierig.
Ja.
Oder halt in dem Fall sogar hier beschrieben als either impossible or requiring a major research project. Das, ja, wir hatten so einen gewissen Duktus entwickelt, der auf mathematischen Begriffen basiert, weil das natürlich so im Physikstudium die Zeit war, wo man sehr viel mathematische Beweise geführt hat in den entsprechenden Mathematikvorlesungen und da in dem Duktus drin steckte. Wir hatten zum Beispiel auch dieses Meme, dass wir niemals null gesagt haben, sondern immer nur nicht mehr viel.
Ah, okay.
Weil irgendwann mal dieser Spruch war, das ist dann nicht mehr viel, um dann halt zu sagen, ja, das ist null. Oder okay. Das wird dann halt zu null.
Es tendiert gegen null wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Hochgradig nicht trivial, was eine so schöne, wunderbare Selbstwiderspruch ist, dass man halt das Wort trivial nimmt, dann halt negiert und das dann noch übertreibt. Das ist dann so eine ähnliche Wolte wie dieser Spruch, den ich ja oft mal bringe, wenn ich sage, das ist, was wir Fachleute sagen, nicht gut.
Ja, genau.
Dabei belassen wir es dann einfach hier. Ein anderer Begriff, ein Phänomen, was mir sehr bekannt ist und was unter Hackern regelmäßig zu Verärgerung führt, was ja einen wunderschönen Namen bekommen hat im Jargon-File, ist Jeopardy-Style-Quoting.
Es ist total klasse, ja.
Also Zitat im Jeopardy-Stil. Das bezieht sich auf die Praxis, ja, was halt Outlook und sowas standardmäßig macht, wenn man auf eine E-Mail antwortet, dann kommt die Antwort unten hin und man schreibt die ursprüngliche Nachricht unten hin und man schreibt die Antwort oben hin, sodass dann dass diese Liste von Antworten eigentlich in die falsche Richtung wächst. Und das ist halt hier als Zitat im Jeopardy-Stil bezeichnet, wo man erst die Antwort schreibt und danach kommt die Frage.
Mhm, genau.
Wie das halt in der Spielsendung Jeopardy bekanntermaßen der Fall ist. Das nennt sich im Also mir war es bis jetzt in diesem Namen nicht bekannt. Ich kannte das eigentlich immer nur als Tofu. Ich glaube, Tofu ist ein deutscher Begriff explizit. Das ist eine Abkürzung für Text oben, Vollquote unten. Also Text oben, Vollzitat unten.
Mhm. Okay.
Und halt durch Vollquote ist es dann F, sodass dann das Wort Tofu zustande kommt.
Ich muss sagen, ich finde das Beispiel hier mega gut. Answer, no. Question, should I include quotations after my reply? Also ja. Antwort, nein. Frage, soll ich Zitate nach meiner Antwort mit einfügen? Das ja. Finde ich total gut.
Genau. Ich habe hier das Wort Meta drin. Nicht die Firma. Nicht der Facebook-Konzern, sondern das Adjektiv bzw. das Präfix selber, weil das ist so eine Tendenz, die Hacker durchaus haben, dass sie Meta werden.
Ja.
Meta allgemein, ja, wie es hier beschrieben ist, one level of description up. Also man geht eine Ebene weiter höher in der Erklärung. Quasi zum Beispiel, man redet nicht mehr beim politischen Inhalt, sondern man redet über den politischen Diskurs selber. Wäre dann zum Beispiel eine Art und Weise, wie man auf die Meta-Ebene gehen kann.
Mhm.
Und ja, das ist ja natürlich eine Tendenz, die Hacker sehr gerne machen, weil Hacker ja, wie gesagt, wie wir das am Anfang besprochen haben, Systeme verstehen wollen. Und das tut man natürlich, wenn man von außen rauf guckt, also eben eine sprichwörtliche Ebene hochgeht. Dementsprechend gibt es relativ viele Sachen, die hier Meta im Namen haben. Zum Beispiel die nächste Sache auf der Liste, die metasyntaktischen Variablen.
Ja.
Und das sind so, da kommen zum Beispiel diese Wörter foobar und quux und sowas hier vor. Also eine metasyntaktische Variable ist, wenn man ein Beispiel geben möchte, von wie irgendwie ein bestimmter Programmiercode aussehen könnte, wie der wie in einer Programmiersprache aussehen könnte. Vielleicht hat man eine Dokumentation für eine bestimmte Funktion in einer Programmiersprache und man möchte ein Beispiel zeigen. Und man zeigt zum Beispiel hier, ich habe eine Zeichenkette, die ich in diese Funktion reingeben kann. Dann kommt die folgende neue Zeichenkette raus. Und man muss halt die entsprechenden Variablen oder sowas, die dafür notwendig sind, um das einfach aufzuschreiben, diesen Mechanismus, den muss man halt welchen Namen geben. Und ja, was soll man denn jetzt für Namen geben? Man möchte ja eigentlich klarstellen, dass es sich hier nur um Platzhalter handelt und dann verwendet man metasyntaktische Variablen. Also als solche ja, Variablennamen, von denen halt verstanden ist, dass die nicht der eigentliche Inhalt sind, sondern halt nur ein Platzhalter. Und diese klassische Serie von metasyntaktischen Variablen ist foo, bar, bas und quux. Also foo und bar kommt von der Abkürzung foobar, fucked up beyond all recognition, was so ein militärischer Begriff ist für quasi Equipment, was halt verloren gegangen ist durch Gegnereinwirkung oder sowas.
Mhm.
Und daraus hat sich dann auch mal abgeleitet, dass man dann foo und bar als solche Platzhalter verwendet hat. Dann, wie gesagt, bar hat dann noch immer die Ableitung zu buts erfahren und dann gibt's quux ist auch noch immer reingekommen, also quux, was ja relativ offensichtlich ein nicht existierendes Wort ist. Und hier in dem Artikel sind dann ganz viele andere Varianten von Serien von syntaktischen, metasyntaktischen Variablen beschrieben, die in verschiedenen Sprachen sind. Ich habe einen Freund, der hat als metasyntaktische Variablen immer verwendet Keks, Kulla und Kullerkeks. Und das hat total auf mich übergeschwappt. Also ich habe eine bestürzende Menge von Dateien auf meiner Festplatte irgendwo verstreut, die alle keks.txt heißen.
Mhm.
Wenn ich nur mal schnell irgendwo was hinschicken wollte, also mal schnell eine Ausgabe irgendwie einsammeln, um mal zu gucken und so und dann vergessen zu löschen. Also da könnte ich wahrscheinlich hunderte von finden, so durch die ganze Festplatte verstreut.
Ich habe das, glaube ich, mit List und dann habe ich noch irgendwas, was mir aber gerade nicht einfällt. Ja. Ja, ja.
List ist ja wie was Greifbares, das ist irgendwie...
Ja, natürlich, aber das ist halt... Also was auch schnell zu tippen geht und so, ja. Also eigentlich sozusagen das Alice und Bob der Variablen.
Ja, genau.
Mhm.
Ebenfalls unter M habe ich hier noch Meatspace. Ein Name für die physische Welt. Eben halt nicht quasi das Gegenteil von, was halt manchmal so Cyberspace genannt wird. Es ist ja auch tatsächlich as opposed to Cyberspace. Also hier wird dieses Wort Cyber offenbar unironisch verwendet.
Mhm.
Hackers are actually more willing to use the term meatspace than cyberspace because it's not speculative. We already have a running meatspace implementation, the universe.
Ja.
Also meatspace ist halt der wortwörtlich der Fleischraum. Also dort, wo halt das Fleisch, also die körperliche Ebene quasi existiert. Also halt das normale Universum, halt eben nicht das virtuelle Universum.
Finde ich auch den deutlich besseren Begriff als real life.
Ja.
Muss ich immer an dieses Zitat von Peter Sunde denken, der sagt, no, we say AFK, because we think the Internet is for real.
Ja, genau. Ich meine, in Zeiten, wo man sein Telefon ständig mit sich rumträgt, ist man eigentlich niemals away vom Keyboard. Also das Keyboard ist ja zugeklappt, aber gut.
Ja, ja, klar, aber also wie gesagt, finde ich die bessere Variante als real life auf jeden Fall.
Genau. Wir haben jetzt hier noch einen Punkt auf der Liste, und zwar Geekcode. Wollen wir den noch machen? In Anbetracht der fortgeschrittenen Stunde.
Willst du es auf die nächste Folge verschieben, oder?
Ah, ich weiß halt nicht, weil wenn wir jetzt eine zweite Folge zum Jargonfall machen, die wird genauso voll sein.
Natürlich.
Und es ist halt technisch gesehen von A bis M, deswegen bin ich mir nicht sicher. Ich glaube aber nicht, dass Geekcode eine Sache für eine eigene Folge ist.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also wenn, dann halt aber mal für so eine mehrere Themenfolge vielleicht.
Ja, das müssen wir auch mal machen. Wir haben auch so eine Liste von kleinen Themen, die nicht eine ganze Folge füllen. Ich glaube, dann würden wir sagen, packen wir es mal darauf, damit wir es jetzt hierbei belassen können.
Mhm. Okay.
Ich habe hier noch eine Sache auf der Liste, so als kleinen Rausschmeißer, und zwar gibt es den Begriff Cohen oder Cohen. Wahrscheinlich Cohen, ja.
Cohen, ja.
Und zwar ein, also hier eingeführt als Zen-Teaching-Riddle. Also in der Zen, im Zen-Buddhismus gibt es offenbar, also ich kenne es auch nur indirekt durch diese Praxis hier im Jargonfall und so weiter, aber offenbar gibt es quasi die Tradition dort, Lehren weiterzugeben als so aphoristische Geschichten, die halt quasi so quasi seine Geschichte, so der Schüler redet mit dem Meister und oder dem Lehrer oder Sensei oder was auch immer, und der Lehrer gibt eine auf den ersten Blick paradox erscheinende Antwort, und dann kommt einfach nur so, und in dem Moment hat der Schüler die Erleuchtung erlangt. Was natürlich das ist, wonach im Buddhismus und im Zen-Buddhismus insbesondere gestrebt wird.
Mhm,
ja. Und als Anhang zum Jargonfall gibt es hier ein paar KI-Cones. Und eins, was ich hiervon rausgreifen möchte, so als kleinen Rausschmeißer, ist Tom Knight and the List Machine. Mhm. Also das ist auch alles aus diesem MIT AI Lab. Und Tom Knight war da einer der leitenden Forscher, der damals diese Lisp-Maschine designt hat. Also so einer der Computer, die dort in dieser Forschungsabteilung eingesetzt wurden zum Zwecke der KI-Programmierung. So in den 60ern, vielleicht 70er Jahren. Wie gesagt, die Geschichte Tom Knight and the Lisp Machine. A novice was trying to fix a broken Lisp machine by turning the power off and on. Also ein Novize hat versucht, die kaputte Lisp-Maschine wieder ans Laufen zu kriegen, dadurch, dass er einfach den Strom außen wieder eingeschaltet hat. Tom Knight, seeing what the student was doing, spoke sternly. You cannot fix a machine by just power cycling it with no understanding of what is going wrong. Also Tom Knight scheißt den Studenten zusammen. Du kannst nicht einfach die Maschine wieder zum Laufen bringen, wenn du einfach nur außen wieder anmachst, ohne zu verstehen, was das Problem ist. Knight turned the machine off and on. The machine worked. Also Tom Knight hat die Maschine einfach außen wieder angemacht und die Maschine hat funktioniert.
Ja.
Top. Fußnote, weil er natürlich versteht, was das Problem war.
Richtig.
Und das beschreibt völlig akkurat den Arbeitsalltag als Senior Software Architect. Ich bin derjenige, der Power Cycling machen kann, und danach geht's wieder.
Okay. Entspricht das deiner Alltagserfahrung? Sehr gut.
Ja, definitiv. Ich hatte mal diese Geschichte. Ich war beim Brandenburger Linux-Infotag, also eine Veranstaltung, wo so die interessierte Öffentlichkeit mit dem Konzept Linux konfrontiert wird. Und ich war damals für KDE dort, also für das KDE-Projekt. Da war ich so ein bisschen in der Öffentlichkeitsarbeit, war so auf diesem Konferenz- und Infotag-Trail so in Ostdeutschland öfter mal unterwegs und war dann halt auch in Potsdam, hatte dort KDE vertreten. Zu mir kam einer vom Debian-Stand drüber, meinte, hier, wir haben ein ganz komisches Problem mit unserem KDE hier unter Debian, das kriegen wir nicht ans Laufen. Jedes Mal, wenn wir starten wollen, dann stürzt es sofort ab. Und auch total reproduzierbar. Und kannst du mir angucken. Ich so, naja, KDE ist eine große Sache, ich kenne nicht jede Ecke, aber ich kann ja mal gucken. Ich komme so rüber, sie starten das, es funktioniert sofort.
Ja,
so,
okay.
Ist ja schön, dass es jetzt funktioniert. Gehe so weg. Eine Minute später kommt er wieder. Wir haben es jetzt nochmal ausgemacht und jetzt geht es wieder nicht mehr an. Aha. Ich komme nochmal zurück. Dann macht es wieder an, es funktioniert. Dann habe ich mir so erklärt, ja, das ist, weil ich halt KDE-Entwickler bin. Ich habe so eine Aura um mich herum. In etwa 5 Meter Umkreis um mich herum ist KDE-Software hinreichend eingeschüchtert, dass sie nicht in irgendwelchen Fehlerzustände eintreten kann.
Ja, genau. Sehr gut. Cosmic Rays, ne?
Ja, genau. Es gab auch mal so eine Zeit, das ist jetzt absolut tief drin in der KDE-Sache, als KDE 4 gerade in Entwicklung war und noch ziemlich instabil war, hatten wir halt so die Testversion davon installiert und ja, es war halt alles total instabil, war ständig gecrashed, aber uns ist immer aufgefallen, dass es immer nur beim Ausgehen gecrashed ist. Also immer, wenn man das Programm schon zugemacht hatte, dann kommt danach noch so ein Crash-Dialog hinterher, dass das Programm gerade beim Aufräumen abgestürzt ist. Und da hat man dann so die scherzhafte Regel formuliert, ein KDE-Programm darf nur abstürzen, nachdem es sich ordnungsgemäß heruntergefahren hat. Also ja, Mit Fehlern umgehen ist ein wesentlicher Teil des Programmierergeschäfts und wir sind in den letzten 70 Jahren nicht deutlich besser dran geworden. Damit wünsche ich noch einen schönen Abend.
Gut.
Super. Ich würde sagen, genau, die nächste Folge stürzt in 3 Wochen ab. Damit könnt ihr rechnen.
Cool. Vielen Dank fürs Zuhören. Vor allem
mit dessen, dass ich ja schon weiß, was das Thema nächstes Mal ist.
Richtig, ja, stimmt. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.